Also der Mann ist ja wirklich eine Institution im deutschen Handball. Ziemlich genau 15 Jahre als Profi dabei, über 300 Erstligaspiele, inzwischen auch ein paar Zweitligaspiele dazu bekommen. Gerade spielt er um den Aufstieg, sieht sehr gut aus mit dem HBW Balingen-Waldstätten. Jens Schöngart ist heute am Start bei Hand aufs Herz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso. Und Jens Schöngart, was ein Typ, der einfach gerade rausspricht. Mit dem kann man sich so geil unterhalten und verquatschen. Deswegen ist auch ehrlich gesagt, lieber Joscha Ritterbach, die Sprachnachricht ein bisschen untergegangen. Aber wir versuchen da mal ein kleines Experiment, damit die trotzdem heute drin landet. Dafür musst du einfach nur bis zum Ende hören. Ja, und Jens Schöngart, geile Einblicke in sein Leben in Portugal. Wie war es dort handballerisch? Wie leben die Leute dort? Wir gehen natürlich seine ganze Karriere durch. Von den geilsten Momenten, was hat ihm richtig gut gefallen? Tolle Melsunger Zeit. Warum ist es manchmal richtig, einen Schritt vielleicht zurückzumachen, wie er bei Lübbecke, um dann richtig Anlauf zu nehmen? Gibt uns mega coole Einblicke und vor allem, wie gesagt, der Typ, der redet einfach frei von der Leber weg. Der scheißt sich nichts, sagt auch, ey, da hatte ich vielleicht mal nicht so ganz meinen Kopf beim Handball und da musste mein Vater mich erstmal wieder einordnen, dass das was wird. Ich bin mir sicher, ihr werdet an dieser Folge genauso viel Spaß haben wie ich, weil es ein unglaublich unterhaltsamer Typ ist, der schon so viel gesehen hat im deutschen Handball. Jens Schöngart. Also ihr werdet es gleich merken. Wir haben heute einen sehr rätseligen Kerl dabei, ein sehr bunter Hund der HBL, würde ich mal sagen. Es sind 7 Vereine, wenn ich vorhin richtig gezählt habe, in der ersten und zweiten Liga. Er hat über 300 Erstligaspiele gemacht. Also ich glaube, in Handball Deutschland kennt man ihn einfach. Jens Schöngart, ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Servus.
Ja, vielen Dank für die Einladung, mein lieber Schmiso. Ich hoffe, du hast dich wieder abregen können nach letzten Wochenende, als ich die Zusammenfassung von Liverpool gegen Tottenham nämlich gesehen habe bei Sky. Wir hatten eben schon mal ein bisschen drüber geschnackt. Ja, das ist mir gerade nochmal eingefallen. Ja, hat die unsere Nachbarin, unsere Vermieterin bei uns geklingelt und hat gefragt, ob alles in Ordnung sei, weil sie so ein Geschrei gehört hätte.
Sie das ist jetzt eine erfundene Geschichte. Oder nein, ist das die Wahrheit?
Das ist genauso passiert.
Das ist die Wahrheit?
Sie hatte Angst, ob da irgendwas mit den Kids alles in Ordnung sei. Ich sagte, ist alles okay. Ich habe nur die Zusammenfassung von Liverpool-Tottenham gesehen.
Okay, das ist erschreckend. Wirklich, ohne Scheiß, so laut bin ich da. Aber das war auch, come on, ey, du bist ein großer Freund des englischen Fußballs, habe ich schon rausgehört. Aber was die letzten Wochen los war, oder? Also ich meine, ich weiß gar nicht, wo ich die Lebensjahre alle wieder herkriegen soll, die mich das jedes Mal kostet bei diesen Spielen, ey.
Das hatte ich mich auch gefragt, also Hut ab, bei mir kommt dann immer das ein oder andere graue Haar dazu, bei dir sieht es, wenn ich das so richtig deute, noch nicht danach aus.
Ich hoffe.
Aber ich freue mich immer über leidenschaftliche Kommentatoren und ja, ich verfolge natürlich guten Sport sehr gerne und die Premier League gehört da absolut auch dazu, ja.
Ja, jetzt nehmen wir ja eigentlich perfekt naheliegend auf, es ist der Dienstag, morgen ist die Folge schon online, aber trotzdem, jetzt müssen wir, weil du ja schon über das Spiel der Spiele vorhin mir mal kurz was gesagt hast. Jetzt müssen wir zwar drüber reden und wenn die Folge rauskommt, ist es schon gespielt. Aber wie groß ist das Nervositätslevel? Weil heute in Freiburg, in deiner, ich glaube, du bist ganz leicht nördlich von Freiburg geboren, heute spielt der große SC Freiburg, der auf Kurs Champions League ist, sein Pokal, hoppala, das war mein Tisch, sein Pokal-Halbfinale. Wie weite Wellen schlägt das? Wie in Aufregung bist du?
Ja, insgesamt muss man sagen, war das Training heute Morgen auch schon sehr von Nervosität geprägt von meiner Seite. Natürlich für alle, die da unten aus der Region herkommen. Das ist halt einfach so, der SC Freiburg ist für uns das Maß aller Dinge. Der Breisgau ist wunderschön zum Leben und auch zum Urlaub machen. Wir haben tolle Weine, tolles Wetter und wir haben halt den SCF, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, viel mehr haben wir halt da unten auch nicht und deswegen ist man zwangsläufig da mit reingeboren und ist einfach stolz auf den SC Freiburg und das kann man, glaube ich, auch unabhängig davon sagen, wie das jetzt die letzten Jahre natürlich auch extrem exorbitant erfolgreich gelaufen ist unter Christian Streich, die Entwicklung des Vereins, auch mit dem Stadionneubau. Das ist der Unterschied zu vielen anderen Vereinen oder Regionen im Land, ist, dass man halt Freiburg-Fan auch bleibt, wenn es nach unten geht in die zweite Liga und irgendwie hat man das Gefühl, irgendwie seit Jahren, dass man, dass irgendeiner einen mal zwicken müsste, dass man mal wieder in der Realität auch ankommt. Aber die Jungs machen es einfach überragend. sagen, die gewinnen viele Spiele auch knapp, jetzt auch wieder in Köln am Wochenende, ein dreckiges 1-0 und ja, dass wir auf Platz 4 stehen, ist halt außergewöhnlich und dementsprechend sind wir alle sehr heiß auf die Revanche heute Abend gegen Leipzig.
Ja, Wiederauflage vom Pokalfinale, wo man schon hört, ne, Pokalfinale gespielt. Dieses Jahr wieder alle Chancen, das Ding dann sogar mal zu gewinnen. Platz 4 in der Liga würde heißen Champions League. Kannst du dir das vorstellen, wie der SC Freiburg mit Christian Streich gegen wer auch immer es dann ist? Real Madrid, Barcelona, keine Ahnung, Chelsea wird es nicht sein, Liverpool, Man City, wen auch immer. Ne, Liverpool ja auch nicht. Siehst du mal, der SC Freiburg in der Champions League. Mal, ey, ist das für dich... Könnte das kommen und ist das überhaupt denkbar? Ich kann mir das immer noch nicht ganz vorstellen.
Ja, also ich fände es geil, aber... Ja, ich auch. Also ich hatte es jetzt vor ein paar Wochen mit meinem Vater davon, der auch Mitglied ist beim SC Freiburg. Und ich habe auch gesagt, wenn man mal so 10 Jahre zurückgeht und man stellt sich vor, man würde das Gespräch vor 10 Jahren führen und es hätte einem gesagt, du spielst irgendwie im Europa League Achtelfinale oder Viertelfinale dann gegen Juventus Turin. Ja, dem hätte ich direkt ins Bein geschossen mit einem Jagdgewehr. Das ist ja völlig verrückt und nachdem wir es irgendwie letztes Jahr ins Pokalfinale geschafft haben und dann ja nur im Elfmeterschießen gescheitert sind, jetzt wieder im Halbfinale zu stehen, dann irgendwie gegen die Bayern zu gewinnen, auswärts irgendwie mit einem absoluten Traumtor in der ersten Halbzeit und diesem Elfmeter in der zweiten, das ist einfach, das kann man gar nicht in Worte beschreiben und wir sind, glaube ich, alle super stolz auf den Verein. Ich glaube, dass der Verein auch deutschlandweit sehr viel Anerkennung und Respekt bekommt, das auch absolut zu Recht, und ich finde schon, dass andere Vereine auch geben sollte, die ab und zu mal ein bisschen mehr auf Kontinuität bauen sollten, auch im Fußball, auch wenn das manchmal vielleicht erstmal zu einem Rückschritt führt, aber oft ist halt ein Schritt zurück, auch zwei nach vorne, ne, oder nur Anlauf nehmen. Und das, finde ich, macht Freiburg ja außergewöhnlich gut. Ne?
Genau, mit Streich seit über 10 Jahren, zweite Liga, runtergegangen, festgehalten und inzwischen die kompletten, das, was man gesät hat, da auch komplett eingefahren, die Ernte. Sag mal, deine Wohnsituation, sage ich jetzt mal. Du kommst aus Freiburg, spielst ja jetzt in Balingen. Das ist zum Glück wieder um die Ecke. Du hast ja, da werden wir nachher drüber reden, eine ganz schöne Tour hinter dir. Ne? Es war jetzt mal Ausland ein paar Jahre. Du warst schon im ganz hohen Norden. Jetzt bist du wieder einigermaßen nah angedockt. Wie ist es? Wohnst du in Balingen? Familie immer noch in Freiburg? Wie ist es bei dir gerade?
Genau, für uns war es ziemlich wichtig nach dieser Zeit in Lissabon im Ausland, in dem wir echt eine Riesenerfahrung gemacht haben und so als Familie extrem gewachsen sind und auch meine Frau und ich als Mensch extrem gereift sind mit dieser Auslandserfahrung, war das für uns wichtig, den Kindern so eine richtige Base zu geben und deswegen haben wir uns bewusst auch für diese Wohnsituation eben in der Nähe von Freiburg, in meinem Heimatort Thening, wo meine Frau und die Kinder jetzt sind und ich versuche eben viel zu pendeln. Ich muss nur einmal über den Schwarzwald quasi drüber und dann bin ich bei meiner Family. Dementsprechend, das funktioniert sehr gut, besser auch noch als gedacht. Trotzdem am Wochenende seine Leistung zu bringen und trotzdem die eine oder andere Stunde mehr im Auto zu sein. Dementsprechend ist das jetzt so. Ich habe da eine kleine Wohnung in Balingen und bin hier auch sehr happy und sehr zufrieden und bin dann trotzdem regelmäßig bei den Kids und bei der Frau.
Sehr cool. Du hast ja vorhin schon gesagt, so ungefähr es ist alles schön da im Breisgau und den Fußball haben wir, glaube ich, aber du hast, glaube ich, auch gesagt, so richtig viel mehr haben wir auch nicht. Ist das, also ich finde es auch, ich war jetzt gerade erst im Herbst auf einer Hochzeit dort auf dem Schau ins Land, heißt der, glaube ich, ne? Der Berg. Mega, mega schön, aber wenn ich aus München da rüberfahre, so, ich denke mir schon auch, boah, das ist ja irgendwie schon alles so ein bisschen im Nirgendwo und gefühlt kurz danach ist Deutschland ja auch schon zu Ende. Ich weiß nicht, wie schaust du so auf deine Heimat, sage ich mal?
Ja, nicht nur gefühlt ist Deutschland da zu Ende, wir haben es ja, es ist tatsächlich so, Schmieso. Also von Thening aus sind das, glaube ich, 10 Minuten im Auto oder 15 bis an die französische Grenze, an den Rhein. Und eine halbe Stunde bis Basel. Dementsprechend ja, wohnen wir im schönen Dreiländereck. Wir haben noch den Europapark, den wirst du mit Sicherheit auch schon mal gehört haben. Rust, da sind wir auch sehr stolz drauf. Ja. Dann haben wir ausgezeichneten Wein. Ja. Also nein, also insgesamt ist es schon so klar, logisch. Ist schon so auch ein Punkt tatsächlich, wo ich auch mit meiner Frau oft drüber diskutiere, seit wir wieder zurück sind. Wir hatten jetzt natürlich eine mega Reise, eine mega spannende Reise auch, ne, mit Städten dann wie Hamburg und Lissabon und so, wo du einfach in tollen Metropolen gelebt hast. Und klar, logisch, brauche ich jetzt auch keinem sagen, Freiburg ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt, aber es ist halt extrem lebenswert und für uns jetzt erstmal eine neue Base. Und aber man hat schon so das Gefühl, dass wir noch nicht so ganz sicher sind, ob uns das jetzt quasi groß genug ist, nach dem, was wir da einfach für Möglichkeiten hatten, auch die Jahre zuvor. Ne? Und das war
okay. Also ihr seid jetzt, habt jetzt erstmal Freiburg als eure Base und du pendelst so ein bisschen ausgewählt, aber es ist noch nicht gesagt, ob ihr immer in der Heimat quasi bleibt. Ihr, fällt die Entscheidung dann mit Karriereende oder?
Ach, wer weiß das schon so genau? Ich meine, früher bist du irgendwo in einem Ort aufgewachsen, hast dann irgendwo eine Schreinerausbildung gemacht oder, keine Ahnung, eine Bankkaufmannausbildung was auch immer, ne? Und hast dann dort halt irgendwie 50 Jahre gearbeitet, bist dann irgendwann in Rente gegangen und hast dann da deinen Lebensabend verbracht. Und heute ist es doch so, du weißt doch heute nicht, was morgen ist. Die Welt ist so klein geworden und es gibt so viele Möglichkeiten. Ist jetzt auch kein Geheimnis, dass meine Frau und ich uns oder wir als Familie auch extrem wohlgefühlt haben in Portugal. Wir sprechen fließend die Sprache, haben dort Freunde und dass das Wetter noch ein bisschen einen Ticken besser ist als in Deutschland, auch in Portugal. Wir haben beide eine betriebswirtschaftliche Ausbildung oder Studium. Deswegen mal gucken. Also wir haben einfach gemerkt mit dieser Auslandserfahrung, dass es tatsächlich noch mehr gibt, auch außerhalb von Deutschland und dass Auswandern gar nicht so kompliziert ist oder so weit weg ist oder man so viel Angst davor haben sollte, wie man das vielleicht eigentlich sonst so pflegt und hegt. Ne?
Sehr cool. Also da ehrlich gesagt zum Beispiel, bei mir ist es wahrscheinlich von Berufswegen auch schwierig. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal auf Portugiesisch kommentieren könnte. Das ist wahrscheinlich ein sehr weiter Weg, das auf seiner Nicht-Muttersprache zu machen, aber ich kann mir das gar nicht so, ich weiß nicht, wenn wir das vielleicht vorziehen, wir werden ja nachher nochmal alles Stück für Stück durchgehen, aber wenn wir da schon sind, wie kam damals der Entscheid, nach Portugal zu gehen? War ja 2020, das heißt auch in einer sehr speziellen Zeit. Inzwischen ist das zum Glück quasi alles rum und vergessen, aber das war ja mitten in Corona, wo die Welt stillstand. Warum habt ihr es ausgerechnet da gemacht?
Ja, vielleicht auch deswegen, weil die Welt stillstand, weiß nicht, also letzten Endes war es so, ich habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, vom Gefühl her bin ich ein bisschen müde von der Bundesliga, aber es war jetzt es war weniger körperlich, es war eher so mental, dass ich das Gefühl hatte, Mensch, du fährst jedes Jahr in dieselben Arenen, du fährst jedes Jahr in dasselbe Hotel, du weißt schon, bevor du in den Bus einsteigst, was es später im Buffet gibt, dann wenn du in Kiel spielst, dann weißt du, du schläfst in dem Hotel und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, einfach mal was anderes erleben zu wollen und dann, unser Sohn war damals gerade eineinhalb Jahre alt und dann haben wir gesagt, Mensch, irgendwie Ausland nochmal eine Fremdsprache lernen, wäre echt mega und dann gab es einfach viele Angebote aus Polen oder war das Skopje aus Frankreich und dann gab es eben halt auch Portugal mit Lissabon und dann haben wir so ein bisschen überlegt, okay, was wäre cool, Französisch hatte ich 4 Jahre in der Schule, das wäre ganz cool gewesen, aber dann haben wir gesagt, na gut, mit Lissabon ist auch nicht so schlecht, ein bisschen Wasser um die Ecke und für einen großen Fußballverein zu spielen als Fußballfan war auch interessant und so Retro-Perspektiv war es halt für uns eine Wahnsinnszeit und unsere Tochter ist dort geboren.
Das ist, glaube ich, sogar die Bayern haben die irgendwann überholt, aber das war, glaube ich, ganz viele Jahre lang der größte Verein der Welt sogar, was Mitglieder angeht. Ne? Also es ist ein Riesenverein.
Ja, es gibt so viele Dinge, die mich mit diesem Verein auch immer noch verbinden oder auch ganz viele Erinnerungen, an die ich gerne zurückdenke. Und alleine diese Augen zu sehen, wenn wir beispielsweise vom Europa League Auswärtsspiel zurückkamen und es wurde so die Luke geöffnet am Lissabonner Flughafen. Du bist mit diesem verschwitzten Sporting Polo dann nach 4 Stunden Flugreise mit dem verstungenen Synthetik Polo ausgestiegen und die Mitarbeiter Crew am Flughafen waren eben auch Sporting Fans. Diese strahlenden Augen zu sehen, daran hat man einfach gemerkt, was so ein Fußballverein für die Leute in Portugal ausmacht. Das kann man sich gar nicht vorstellen hier in Deutschland. Natürlich sind wir hier auch glühende Anhänger und Riesenfans, aber für die ist das noch mehr. Und das war eine Wahnsinnserfahrung für mich als Sportler und als Person und auch für uns als Familie. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Und das war so mit der ausschlaggebende Punkt, warum wir das damals einfach gemacht haben. Und ja.
Wobei ich jetzt gerade überlege, nee, ich glaube, oh Gott, das ist natürlich die Todsünde. Ich glaube, Benfica ist der so unglaublich viele Mitarbeiter hat. Das ist natürlich der Erzrivale von Sporting, glaube ich. Ne?
Ja, das ist richtig, ja. Ich kann mich erinnern, in den ersten 4 Wochen bin ich mal zum Training oder ins Stadion gefahren mit einem roten Hoodie. Ich hatte mir irgendwie Anfang des Jahres in Hamburg einen roten Hoodie gekauft.
Und, Sporting ist grün.
Richtig, wissen, ne? Beziehungsweise Benfica ist rot, ist eigentlich viel schlimmer.
Ja, genau. Ja, oder das ist das Problem daran, genau.
Und bin ins Stadion gefahren und wollte zum Training und dann wollten mich Securities mich nicht hochlassen mit dem Aufzug in die Halle, weil sie gesagt haben, sag mal, du weißt schon, dass du gerade einen roten Pulli hier ins Stadion reinkommst. Ich hab das überhaupt nicht wahrgenommen. Ich bin dann einfach, hab den Pulli eingezogen, weil ich den ganz gerne mag. Ja, der lag gerade so irgendwie zur Hand. Die haben mich dann relativ schnell sensibilisiert darauf, dass man den Pulli vielleicht für die Vertragslaufzeit in Portugal erstmal lieber im Schrank lässt. Ne?
Also hast du ihn nicht demonstrativ verbrannt, um ihnen zu zeigen, wie sehr dein Herz...
Nein, das habe ich nicht getan.
Das wäre ja auch leicht übertrieben.
Ich trage ihn jetzt in Barling mit großer Imbrunst wieder.
Stimmt. Ja, klar. Ja, genau. Jetzt macht das wieder Sinn. Hat man eigentlich auch Kontakt zu den, ich weiß nicht, ob Sporting noch andere ist, das ist auch so ein Verein, der sogar noch mehr Abteilungen hat, so wie der FC Barcelona. Hat man mal Kontakt oder bleiben da schon die Handballer unter sich und die Fußballer unter sich und die anderen unter sich?
Nee, tatsächlich ist Sporting, glaube ich, der Verein, der mit Abstand die meisten anderen Sportarten noch nebeneinander hat. Ich glaube, Sporting hat über 11.000 Athleten in ihren Reihen.
11.000?
Also, ja, die haben sogar irgendwie eine professionelle Paintball-Mannschaft. Ja, also da ist ja wirklich alles zu spät. Ja, also wenn du da durchs Museum gehst, das ist halt außergewöhnlich, wie viele Pötter und Schalen und Trophäen da rumstehen. Mhm. Wir hatten natürlich Basketball, Frauen und Männermannschaft. Wir hatten eine Abteilung für Hallenfutsal, Männer und Frauen, Volleyball, Männer, Frauen, Handball. Dann gibt es ja dieses Rollerhockey. Das ist ja dort in Portugal auch ein sehr großer Sport. Das war auch die beste Mannschaft. Dann die Futsalmannschaft wird auch jedes Jahr Champions League-Sieger. Und mit denen hat man sehr, sehr eng Draht. Man trifft sich oft im Fitnessstudio, hat sich da oft ausgetauscht. Ich habe da auch extrem viel profitiert von, einfach mal so Einblicke zu bekommen von den anderen Jungs. Und das ist schon außergewöhnlich. Das macht es einfach außergewöhnlich und da hält halt einfach jeder zusammen und auch bei den wichtigen Spielen ist dann die Ehrentribüne voll mit den ganzen Spielern von den anderen Mannschaften, die unterstützen dann. Geil. Und das ist einfach ein anderer Zusammenhalt nochmal irgendwie, da gönnt auch jeder dem anderen noch ein bisschen mehr, wie vielleicht bei uns, aber das ist ja, das zieht sich ja bei uns irgendwie gefühlt eigentlich durch die komplette Bevölkerung oder durch den Deutschen hindurch. Das ist halt nun mal so, das ist jetzt auch keine Wissenschaft, dass wir nicht die besten Gönner sind in Deutschland.
Aber das finde ich sehr spannend. Das ist dir schon aufgefallen? Die Portugiesen, ich war leider noch nie dort, alle schwärmen davon im Urlaub, aber die sagen, die sind schon alle eher laid back. Und du hast das auch so wahrgenommen, dass in Deutschland uns ein bisschen mehr Entspanntheit und weniger Neidgesellschaft zum Beispiel helfen würde?
Ach klar, total. Ja. Total. Also das ist wirklich ein Punkt, den ich da gelernt habe. Ich bin wirklich tatsächlich wahrscheinlich die Definition eines Urdeutschen, weil ich extrem auf Pünktlichkeit achte und auf Präzision. Und für mich ist das alles so, ich will das alles perfekt machen und irgendwie so über die Jahre gelernt, einfach all diese Tugenden so perfekt umzusetzen. Und wenn mal irgendwas daneben geht, dann war ich schon wieder so irgendwie mit einer halben Krawatte unterwegs. Und das musste ich erstmal lernen in Portugal. Und das war für mich auch als Persönlichkeitslehre extrem wichtig. Ich kann mich erinnern, ich habe anfangs ein Dokument gebraucht, das bestätigt hat, dass ich bei Sporting Arbeitnehmer bin, um eine Steuernummer für meine Frau und für meinen Sohn zu bekommen. Und jeden Tag bin ich wieder ins Büro gegangen und sagte, ich brauche dieses Dokument, weil ich muss das einreichen bei den Behörden. Dann hieß es, amanhã, das heißt so viel wie morgen. Und für mich war das die ersten 3 Mal, dachte ich nur so, Mensch, ja, okay, kein Problem, vielleicht passt es gerade nicht, das hat man ja ab und zu mal, dass man auch andere Dinge, da du bist ja auch nicht der Nabel der Welt, ja. Aber als es dann halt nach 10 Tagen immer noch amanhã hieß, ja, da wurde ich dann irgendwann auch ein bisschen bestimmter. Und dann haben die alle so gelacht, ja, da ist unser Deutscher hier, der uns alle den ganzen Tag auf den Sack geht mit irgendwelchen Dokumenten, die er für Behörden braucht. Das können wir doch morgen noch machen. Und das hat mir schon auch irgendwie geholfen, so ein bisschen entspannter zu sein. Und das würde uns allen, glaube ich, auch ein bisschen helfen. Also es gibt so ein paar Dinge, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen, wo ich zumindest das Gefühl habe, oder zumindest jetzt mit diesem Spiegel, den ich von den Portugiesen auf die Deutschen rüberziehen kann oder rüberblicken kann, die uns natürlich zu diesem Land gemacht haben, das wir sind, diesen Wohlstand und alles das, was wir uns erarbeitet haben. Auf der anderen Seite so bisschen mehr Entspanntheit. Ich kann mich erinnern, Salvador, unser Kapitän, auch portugiesischer Nationalspieler, ein Riesentalent, kam jetzt anfangs der Saison zu mir und sagte: Mensch, du bist mittlerweile fast mehr Portugiesen als manch andere hier in unserer Kabine. Du hast dich so entwickelt vom gestressten Deutschen zum entspannten, Südeuropäer.
Ja.
Das war schon sehr, sehr spannend, ja.
Ja.
Und by the way, wenn wir gerade bei dem Punkt sind, ne,
ja.
Das war das Erste, was ich getan habe, als ich wieder hier in Deutschland dann bei Baarling war, den ausländischen Spielern mal zu sagen, wie viel Respekt ich eigentlich davor habe, wie sie das hier alles so managen, weil früher so mit Anfang 20 so in meinen Mannschaften immer gedacht, Mensch, warum kommen die nicht mit auf den Mannschaftsabend, warum bleiben die nicht nach dem Training länger sitzen und trinken mal ein Bierchen mit uns, warum, keine Ahnung, feiern die Mallorca-Music nicht so, wie wir sie feiern im Bus auf einem Spiel.
Ja, das kann ich dir relativ leicht erklären. Muss man nur einmal zuhören, wenn man nicht raketenvoll ist, dann weiß man das.
Ja, das stimmt. Wobei, bei uns geht das mittlerweile auch nüchtern. Wenn wir morgens um 9.15 Uhr trainieren und ich komme um 8.30 Uhr in die Kabine rein, da läuft bei uns schon hier wieder Micky Krause hoch und runter und Peter Wackel. Ja. Das ist so, das ist halt ein Handballer-Ding. Ich glaube, das kriegst du aus uns auch nicht raus. Wo ich eigentlich aber drauf hinaus will, weil es mir echt wichtig ist, dieses Verständnis mal zu haben, endlich mal diese andere Seite auch kennenzulernen, zu merken, dass du jetzt plötzlich der Ausländer, Anführungszeichen bist und dann einfach so einen Alltag zu bewältigen, nicht diese geregelten Abläufe zu haben, nicht zu wissen, wie funktioniert eigentlich das System in diesem Staat und so, wie ist das mit der Sprache, wenn du da neu irgendwo hinkommst, und da muss ich schon sagen, dass die Jungs, und für mich war es natürlich sportlich einfacher, mich zu integrieren, weil der Leistungsabfall von der Bundesliga zu Portugal, da braucht man jetzt auch nicht Sportwissenschaften dafür zu studieren zu haben, der ist halt nun mal einfach da, das heißt, wenn die Jungs aus dem Ausland nach Deutschland kommen, haben die ja mit diesem sportlichen auch noch zu kämpfen. Dementsprechend finde ich das schon außergewöhnlich, wie viele das dann doch schaffen, ihre Leistung so zu zeigen.
Was würdest du sagen? Wo würdest du so in der Mitte, oder ich weiß nicht, ist das Gefälle dann sehr groß zwischen denen? Ich meine, inzwischen sehen wir die top-portugiesischen Teams auch regelmäßig in der European League gut mitspielen. Wie groß würdest du sagen, ist das Gefälle? Kann man das irgendwie so vergleichen? Wo wäre Portugal so einzuranken? Ist das wie die zweite Liga? Ist es zwischen unserer zweiten und der ersten Liga?
Nee, also die Liga hat sich extremst entwickelt, auch in der Zeit, in der ich da war. In den 3 Jahren Benfica ist letztes Jahr European League-Sieger geworden. Uns hat im Achtelfinale.
Also mit einem Skandal natürlich, muss man sagen.
Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. So ähnlich wie in Bochum letzten Freitag,
ja, muss man sagen. Absolut, ja, absolut.
So. Ja. Nee, ist richtig, aber da, das stimmt. Das ist ein Fakt. Nichtsdestotrotz haben sie es trotzdem ins Finale geschafft.
So, genau.
Das ist der eine Punkt. Dann hast du FC Porto, die schon seit Jahren in der Champions League echt eine gute Rolle spielen, bis auf jetzt diese Saison, da war es jetzt nicht so von Erfolg gekrönt. Und dann muss man halt auch sagen, wir mit Sporting, in meinem ersten Jahr hat uns ein Tor gefehlt gegen Wisla Plotzk, die jetzt nachweislich in der Champions League auch eine gute Rolle spielen. Letztes Jahr hat uns ein einziges Tor gefehlt gegen den amtierenden deutschen Meister SC Magdeburg im Achtelfinale, da hätten wir es auch fast gepackt, die rauszuschmeißen. Also die Qualität ist schon sehr, sehr gut, zumindest bei den ersten 4 Vereinen, dass das Gefälle danach ein bisschen größer ist. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass halt der Portugiese an und für sich jetzt nicht der größtgewachsene Europäer ist. Du hast halt einfach nun mal, da fehlt einfach ein bisschen an Körperlichkeit, aber von der technischen Ausbildung und vom Handball an für sich kann sich das absolut sehen lassen. Und wenn ich das zum Beispiel mit der spanischen Liga vergleiche, dann ist die portugiesische Liga meines Erachtens schon vorbeigezogen, auch in der Breite. Aber klar, du hast Deutschland und Frankreich noch und Dänemark, das sind schon so Ligen, die da schon noch deutlich voran sind. Aber für so ein kleines Land, ich glaube, da leben 11 Millionen Menschen, ist das aller Ehren wert und machen das großartig und haben natürlich auch mit diesen Fußballvereinen einen riesen Background hinten dran, auch finanzieller Art. Das hilft da natürlich logischerweise auch.
Dieser Zusammenhang, also der Fußball ist das große Aushängeschild und das geht dann in andere Sportarten rein. Muss ich mir das eigentlich ähnlich vorstellen wie in Barcelona? Da weiß man ja, die großen Werbeflächen vermarktet der Fußball und von diesen riesen Marketing-Einnahmen gehen dann in alle anderen Sportarten was rein. Ist das eigentlich bei Sporting ähnlich oder müssen die Sporting-Handballer sich selber tragen finanziell?
Also ich hatte jetzt selten die Möglichkeit, Einblick in die Finanzbuchhaltung von Sporting Einblick zu gewähren, aber es ist tatsächlich, zumindest meiner Kenntnis nach, ist schon so, logischerweise, wir sind ja, oder der Verein ist ja abhängig eben vom Fußball. Das ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, das finanziert sich alles und natürlich hat das Sporting auch geholfen, dann jetzt wieder mal ein Jahr Champions League zu spielen. Du merkst natürlich dann schon, plötzlich fangen sie dann wieder an, mit den Baggern ums Gelände anzurollen und wieder irgendwie Sachen zu modernisieren, weil da plötzlich andere Einnahmen wieder da sind.
Ach krass, das sieht man so schnell,
das sieht man
so direkt.
Ja, das sieht man sofort. Cool. Sporting ist dann Meister geworden in dem ersten Jahr, in dem ich in Lissabon war. Und zack, haben sie im Sommer 50.000 Sitzplätze ausgetauscht. Das war ja früher immer so ein buntes Ding. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das wurde ja damals, glaube ich, zur EM oder WM. Ich glaube, EM war das, 2004.
2004, genau.
Ja, das war die
haben sie EM, ja dieses Stadion gebaut mit diesen bunten Sitzen, gelb, blau, grün, orange. Ja, ja.
Und in dem Sommer, als Sporting Meister wurde, haben sie dann komplett alles raus und in grüne Sitze getauscht und ums Stadion herum.
Nicht in Rot. Ich dachte, alles
nee, nicht
in Rot.
Nicht in Rot. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Ja.
Hoffentlich
nicht. Wahrscheinlich wird das nicht passieren.
Ziemlich aber sicher. Das ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, das spricht sich jetzt immer so leicht, weil klar, wenn du so einen Erfolg hast, ist auch naheliegend, da kannst du vielleicht mal ein, zwei Spieler noch dazu holen, aber das ist ja eigentlich das nachhaltig beste Invest, was du machen kannst. Ne? Wenn du merkst, jetzt haben wir uns mal sportlich was erarbeitet und jetzt investieren wir das in was, wovon wir jahrzehntelang im besten Fall was haben.
Richtig, das hat auch Varandas, der aktuelle Präsident von Sporting, auch mal gesagt, dass er einfach sagt, viele schmeißen die Kohle dann direkt in irgendwelche Topstars und das ist nicht wirklich von Nachhaltigkeit geprägt. Wir haben es vorhin beim SC Freiburg auch gesehen oder uns darüber ausgetauscht. Er hat einfach gesagt, ich investiere in die Infrastruktur. Sporting hat eine wahnsinns Jugendabteilung. Die haben dann in dem Sommer zum Beispiel Nuno Mendes nach Paris verkauft für 80 Millionen plus. Das ist halt für so einen Verein Gold wert, ne?
Und, ein halber Jahresetat wahrscheinlich oder so, ne? Das ist ja brutal.
Das macht halt einen riesen Unterschied. Und dann hat Sporting vor 5 Jahren, glaube ich, eine neue Multifunktionsarena da hingebaut. Und also das ist vergleichbar mit wenn jetzt die Handballsparte nehmen, mit der Bundesliga. Du hast super Trainingsmöglichkeiten, du hast Entmüdungsbecken, du hast Krafträume, du hast ein eigenes Laufstall. Also du hast ja alles, was du brauchst zum Trainieren. Und das ist schon, da haben sie halt einen riesen Vorsprung sich auch erarbeitet, diese Fußballvereine. Und deswegen sieht man auch, dass die Handballmannschaften da immer mehr aufschließen auch. Ne?
Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir mega viel, ich fand das mega spannend, aus Portugal gehört. Jetzt bist du ja aber im Winter, ausgerechnet im Winter, wo man wahrscheinlich schön an der portugiesischen Küste noch einigermaßen mildere Temperaturen hat, hast du dich trotzdem entschieden, wieder hierher zu kommen. Im Dezember das Ende in Lissabon und im Januar dann der Weg zurück in die Bundesliga nach Balingen. Wie kam das?
Ja, ich kann mich noch erinnern, wir sind dann an Weihnachten in Deutschland gewesen und wollten dann auf den Weihnachtsmarkt bei uns gehen und dann habe ich meinem Sohn, der damals schon 4 Jahre alt wurde, Handschuhe angezogen und dann sagt er zu meiner Frau, guck mal Mama, das sind Handschuhe. Ja, also mein Sohn musste dann quasi 4 Jahre alt werden, um zu verstehen, dass er, wir haben ihn allein geguckt, dass er, ja, das sind Handschuhe, richtig. Das war schon, also die ersten Wochen waren wirklich von Frieren geprägt. Ja, letzten Endes war es eben so, wie ich habe ja dann relativ zeitig schon ein Jahr vorher meinen Vertrag vorzeitig nochmal um 2 Jahre verlängert, weil der Verein halt mega zufrieden war, ich mega zufrieden war, sportlich lief es überragend, wir haben uns ultra schnell integriert, wir haben super schnell die Sprache gelernt, hatten einfach eine Wahnsinnszeit dort. Portugal ist ein wahnsinnig schönes Land und das nicht nur an der Algarve, sondern auch im mittleren Teil oder im östlichen Teil, als auch im Norden um Douro die Ecke. Aber wir sind dann nochmal Eltern geworden im Januar, hatten dann eben dann auch noch ein Neugeborenes und dann zur Sommervorbereitung waren wir schon viel unterwegs und dann mit dem Start der European League Saison war es auch so, dass wir gefühlt nur noch weg waren. In Deutschland war das immer so, zum Beispiel bei meiner Zeit bei Frischhoff Göpping oder auch bei Flensburg, da bist du irgendwie einen Tag vor dem Spiel mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen, hast dann morgens am nächsten Morgen dich anschwitzen lassen und bist dann abends halt zum Spiel und am nächsten Morgen wieder zurück oder vielleicht noch nachts mit dem Charter oder so zurück. In Lissabon ist das so, du spielst Dienstag European League, bist aber schon am Sonntag, also hast irgendwie Sonntag schon den Flug, das heißt, du bist schon 2 Tage vor der Auswärtsfahrt weg, dann bist du Montag den ganzen Tag, hängst du da irgendwo rum, am Dienstag ist Spieltag, meistens fliegst du dann mittwochs irgendwann so zurück, dass du irgendwann abends um 10 erst in Lissabon landest, weil du musst ja erstmal wieder in den Süden kommen, dann hast du meistens das Drehkreuz Frankfurt oder Amsterdam zum Umsteigen, aus Deutschland bist du ja schon mal im Herzen, so, das heißt, der Mittwoch ist auch kaputt, dann bist du Donnerstag in Lissabon, Freitag morgen ist Abschlusstraining und dann fährst du Freitag schon wieder ins Teamhotel, weil das bei Fußballvereinen nun mal einfach so ist. Das heißt, du bist quasi anderthalb Tage in Lissabon und bist dann quasi selbst zu Ligaspielen schon wieder einen Tag vorher im Hotel, hast dann freitags den Hotel, Samstag das Ligaspiel und Sonntag halt denselben Ablauf wieder. Und dann waren wir irgendwann an einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ja, wir leben zwar in Lissabon, haben aber A, was voneinander, B, nichts von der Stadt und C, was einfach irgendwann einfach zu viel. Wir haben dann irgendwann einfach, ja, das Gefühl gehabt, wir wollen uns verändern und der Sohn des Trainers spielt auch auf halb rechts. Blut ist auch ein bisschen dicker als Wasser, das ist jetzt auch keine Chemie, Wissenschaft. Und da gab es eben diese Möglichkeit dann auch eben mit der vorzeitigen Vertragsauflösung eben anderthalb Jahre früher wie geplant. Und haben uns dann einfach dazu entschieden und sind ziemlich froh darüber, auch wenn der Frühling in Deutschland, glaube ich, alles andere als angenehm war.
Ja, der könnte jetzt langsam mal kommen. Ich habe noch wenig gesehen von Frühling, bis auf so ein, zwei Tage, wo man durchgeblitzt hat. Kommen die anderen damit alle gut klar? Sind die Portugiesen das einfach so gewöhnt? Weil das klingt ja schon nach einem, also das ist ja nicht nur jetzt für dich als ausländischer Spieler dort krass, sondern das muss ja auch für die Portugiesen selber krass sein. Eigentlich nie da zu sein, wo man eigentlich ist, sondern immer nur auf Achse, so wie ich dich verstehe.
Ja, wir hatten schon eine sehr, 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 sehr homogene Truppe, das muss man schon sagen. Wir hatten Sporting lebt von sehr vielen jungen portugiesischen Talenten, gespickt eben mit international erfahrenen Top-Leuten, ob das dann eben Carlos Ruesca war, der schon seit 6-7 Jahren da spielt, der vorher in West Bremen lange Zeit war, ob das Mateusz Skok damals war als Torhüter die Mischung war immer ganz gut und ja, ich denke schon, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob du dann quasi in deinem eigenen Heimatland eben dann am Reisen bist oder ob du dann halt eben sowieso schon im Ausland schon bist. Woanders. Und das ist schon so, unsere Familien waren dann schon relativ häufig auch zu Besuch, um auch ein bisschen zu unterstützen. Aber unsere beiden Familien sind jetzt eben halt auch noch nicht so in Rente, dass sie gefühlt das ganze Jahr in Lissabon rumhocken wollen oder können. Und dementsprechend war das dann irgendwann einfach an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, das ist nicht mehr optimal. Und hatten dann die Idee, haben uns darüber unterhalten und da war Sportig dann auch gesprächsbereit. Und so hat sich das natürlich für viele ein bisschen überraschend. Und das ist ja leider auch so, ich meine, im Fußball noch viel schlimmer als im Handball. Es geht relativ schnell, dass dann viele Leute irgendwelche Sachen rumerzählen, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Aber das war halt einfach nur mal der ausschlaggebende Punkt und da sind wir jetzt echt froh, dass das so geklappt hat.
Mhm. Wie muss ich mir denn dann so einen Umzug eigentlich vorstellen, wenn man so weit weg war, tausende Kilometer oder zumindest 1000 Kilometer werden es ja, glaube ich, ungefähr sein, und dann wieder alles zurück nach Balingen oder hat man auch ein paar Sachen einfach damals in Freiburg gelassen? Wie funktioniert denn das so rein logistisch?
Ja, wir haben einen sehr guten Freund, sehr engen Freund der Familie, der lebt noch lebt in Melsungen, da wo meine Frau tatsächlich auch herkommt und ich ja auch 4 Jahre war. Und der hat ein großes Logistikunternehmen und liegt relativ nah, ja. Also es war so, wir haben so gut wie alles eigentlich eingelagert, weil wir natürlich dann nach der Flensburg-Zeit gesagt haben, ja, wir müssen erstmal schauen, ist das Auslandthema überhaupt was für uns? Also gefällt es uns da, wenn du noch nie im Ausland gelebt hast, ne? Du hast es vorhin auch gesagt, das ist auch ungewohnt. Dementsprechend wollten wir jetzt nicht alles da runterkarren für 20.000 Euro, ja, und nach einem halben Jahr merken wir dann, ja, jetzt brauchen wir wieder 20.000, um wieder hochzuziehen, weil es doch nichts war. Das ist so, ich bin jetzt kein Sky-Reporter, dementsprechend sehen meine Gehälter ein bisschen anders aus, da will man nicht so.
Das ist so, wir machen das alles nur für den Reichtum, sage ich dir. Ich gehe auch in 3 Jahren in Rente, kann ich dir sagen.
Ich wäre körperlich langsam auch schon bereit für die Rente, zumindest in 3 Jahren. Also vielleicht schließe ich mich dir an. Nee, genau. Das war so der Punkt. Dann haben wir was Möbliertes gesucht in Sporting. Ich hatte damals das große Glück, dass ein Innenverteidiger von der Fußballmannschaft, der hat eine Immobilie dort in Lissabon gehabt und der wurde ausgeliehen in dem Sommer. Und dann konnten wir seine Wohnung übernehmen und dort mieten. Und das war tatsächlich relativ witzig dann. Ich habe immer gesagt, wenn wir zurückziehen, dann möchte ich mit dem Auto fahren. Und mein Vater Vater ist dann runtergeflogen, das Unternehmen hat alles mitgenommen, meine Frau ist mit den Kindern nach Hause geflogen und ich bin mit meinem Vater dann tatsächlich von Lissabon bis nach Freiburg mit dem Auto gefahren und das war halt eine Riesenzeit, ne? Einmal da quer durch Portugal, dann quer durch Spanien, eine Übernachtung an der spanischen Grenze und dann einmal noch quer durch Frankreich und dann bist du auch schon da. Also haben dann 28 Stunden gebraucht, das war einfach mega entspannt, weil du natürlich alles über Tempomat fahren kannst, ne?
Ja.
Und war richtig super und natürlich auch landschaftlich aber, total toll.
Aber da hattest du einfach Bock drauf, oder wie das, oder hast du gesagt, so ein paar, damit die restlichen Sachen, damit wir nicht alles schon vorher, dass man auch ein bisschen was ins Auto laden kann, oder wolltest du einfach mal diesen Trip, was sind das dann, was bist du da, 28 Stunden, fährst du ja wahrscheinlich, sind das 1000 Kilometer,
ist ein bisschen nee, mehr, das sind, nee, das sind 3000 Kilometer.
3000, ja. Boah.
Ja.
Das ja, sind knapp ja, stimmt, 1000 sind es ja wahrscheinlich schon so in den Süden von Frankreich, ne?
Ja, deswegen, ja, ja, genau, ja. Richtig, ja, genau.
Ja, ja,
also brutal, Frankreich ist auch ein bisschen größer und ja, noch viel langweiliger, als man es schon von Google Maps kennt. Also so quer durch Frankreich kann man nicht jedem empfehlen, das war jetzt landschaftlich nicht das Nonplusultra. Insgesamt war so, also zum einen, es hat mehrere Aspekte gehabt, zum einen, war der Transport, den wir angeboten bekommen haben, super teuer und zum anderen wollte ich tatsächlich schon damals nach unten zum Runterziehen, wollte ich schon mit dem Auto fahren. Und das hat halt nicht geklappt. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt beim Zurückfahren. Ich hatte dann Zeit, es war ja Winterpause und dann sind wir mit dem Auto gefahren. Mein Dad ist auch sehr gerne, fährt tatsächlich sehr gerne Auto und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir mal zusammen. Und ich muss echt sagen, das hat mega gut geklappt. Bis auf das ständige Mautgebühren bezahlen, war es auch relativ angenehm.
Ja.
Also für alle, die mal mit dem Auto da runter wollen, von Freiburg bis da runter, brauchst du dann auch nochmal so um die 200, 250 Euro Mautgebühren. Das sollte man sich schon mal nochmal einpacken. Aber ansonsten ist es schon deutlich günstiger. Ich glaube, die wollten 3.500 Euro haben für den Transport. Und ja, so haben wir das Nützliche mit dem Schönen verbunden.
Aber das ist ja cool, wenn du sagst, ich habe gerade mal geguckt, Google Maps sagt 21 Stunden, also wenn man komplett durchrattern würde, ne, und dann realistisch, du hast ja gesagt, 28 Stunden war der unterwegs und dann mit einer Pause, aber krass, irgendwie so, ja, finde ich eine spannende Aktion, sich das mal so anzugucken. Warum ist es denn dann eigentlich Balingen geworden?
Also ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber natürlich hat der geografische Aspekt auch eine Rolle gespielt. Also das ist natürlich das eine, mit der Nähe zu Freiburg, zur Heimat. Und das andere natürlich ist, das sportlich war das eine maximal spannende Aufgabe, glaube ich, nach einer super Hinrunde von den Jungs. Vielleicht einfach die entscheidende Note zu sein, den Jungs nochmal von halb rechts ein bisschen mehr Wurfkraft zu geben und dort einfach dem Verein zu helfen, dort hinzukommen, wo er hingehört, nämlich ins Oberhaus. Baling ist ein wahnsinnig leidenschaftlicher Verein mit vielen tollen Menschen, die im Ehrenamt dahinter sind und das war schon so der Punkt. Ich habe dann gesagt, Mensch, so richtig, wirklich so aufgestiegen bist in deiner Karriere auch noch nicht, das wäre schon nochmal cool. Das ist insgesamt einfach ein spannendes Projekt. Dann kenne ich natürlich Jens Bürkle schon ewig, auch als Gegenspieler von damals und Wolfgang Strobel, Felix König, der das jetzt ab Sommer übernimmt und dementsprechend ging das dann relativ zügig, haben wir uns dann geeinigt und ich bin sehr froh über die Entscheidung. Und also es standen tatsächlich viele andere, also meine Frau hat auch gesagt, ja, was machen wir dann jetzt? Also wie stellst du dir das vor? Und dann sage ich, naja, der Winter ist jetzt nicht der Wechselzyklus für Handballprofis, aber dann ging das irgendwie 2 Wochen, nachdem das bekannt wurde und dann hatte ich irgendwie 7, 8 handfeste Sachen, die ich hätte unterschreiben können und habe mich aber dann bewusst für Baling entschieden und bin sehr froh, dass ich den Schritt getan habe.
Und ist da wichtig, irgendwie das öffentlich mal bekannt zu geben, ey, ich würde gern zurück und mal gucken, was dann so einläuft, oder schickt man seinen Berater los oder wie ist denn da der
Schritt? Naja, letzten Endes habe ich mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, was dann passiert. Ich glaube, die letzten Jahre liefen sportlich auch so gut, dass ich mir jetzt nicht Sorgen gemacht habe, dass ich nicht irgendwo unterkomme. Ich hatte tatsächlich auch schon relativ früh mit dem HBW Kontakt. Es gab auch den ein oder anderen Verein tatsächlich aus der ersten Bundesliga, die schon im Oktober mal angefragt hatten, wie das eigentlich prinzipiell aussehen würde, ob ich kurzfristig auch zu denen kommen könnte. Und dementsprechend wusste ich, dass der
Markt Namen bitte
auf der Position, ja, die kämpfen um den um den Klassenerhalt in der ersten Liga. Ich glaube, okay. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Also der THW Kiel braucht jetzt nicht unbedingt einen neuen Rückraumrechten. Die sind, glaube ich, gut besetzt.
Ich habe gerade überlegt, aber Erich und Weinhold sind doch gerade verletzt. Das hätte ja auch Sinn gemacht. Ne? Der arme Rheinkind muss da immer alleine durchrattern.
Ja, aber der macht
sich vielleicht gefreut.
Ja, der macht das aber ganz gut, dementsprechend. Ja. Nee, das hat einfach alles so zum einen zum anderen gepasst und so hat sich das eigentlich so ergeben.
Jens, und jetzt, ihr seid ja, ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich cool, zu einem Verein zu kommen, wo man weiß, boah, wenn nicht alles schief läuft in der Rückrunde, dann steigen wir auf. Ich weiß nicht, wie viel Vorsprung es im Winter waren. Jetzt gerade sind es, wenn man Saporischia rausrechnet, 5 Punkte Vorsprung. Das wird ja am Ende die Tabelle sein, die maßgeblich ist. Es sieht gut aus. Aber ich sag mal, da ist ja auch ein Risiko drin, ne? Also wenn wir jetzt gesagt hätten, ja, ohne den Schöngard waren wir Erster und dann ging es dahin. Oder hast du immer nur die Chance gesehen?
Also zum einen, glaube ich, hast du die falsche Tabelle vorliegen. Ich glaube, das sind 7 Punkte, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube, wir haben 11 Minuspunkte und der Dritte hat, glaube ich, 18.
Aber ach so, ist ja auch aber egal. Ich dachte, stimmt, hast du recht, nach Minuspunkten, genau. Oh, Lübbecke hat schon ein Spiel mehr, deswegen, du hast recht. Richtig. Es sind 5 Pluspunkte, aber es sind 7 Minuspunkte. Ja gut, die werdet ihr nicht mehr verspielen, ne? 7 Minuspunkte in noch 7 Spielen nach der Saison.
Na, ich klopfe jetzt mal auf Holz. Jetzt ist es schon so, wir haben schon noch spannende Partien und die zweite Liga ist halt nun mal auch echt ziemlich verrückt, muss man sagen. Insgesamt ist es schon so, glaube ich, dass das äußere Erscheinungsbild auch über die Hinrunde des HBWs, glaube ich, ein anderes ist als tatsächlich der Leistungsstand, weil der HBW hat dann, glaube ich, im Winter schon irgendwie 4-5 Punkte Vorsprung gehabt, aber viele Spiele wurden halt extrem knapp und in der letzten Sekunde gewonnen und das hat sich in der Rückrunde so ein bisschen stabilisiert. Wir haben bis zum heutigen Zeitpunkt ein einziges Spiel verloren. Das haben wir in der letzten Sekunde vor 2 Wochen gegen Dessau, gegen den Tabellendritten. Da haben wir in der letzten Sekunde noch die Niederlage einkassiert. Ansonsten haben wir eigentlich kein einziges Spiel verloren und tatsächlich habe ich relativ wenig Angst davor gehabt. Also ich sehe prinzipiell im Leben immer eher eine Chance als die Angst, weil also A, weiß ich, was ich im zustanden im Leiste bin und
zustanden im Leiste bin. Der gefällt mir sehr gut.
Wo ist das Phrasenschwein? Das kostet 5 statt 3 Euro. Zu leisten imstande bin.
So macht es Sinn. Aber wir haben dich auch so verstanden, aber der war sehr schön.
Perfekt.
Den würde sich Bennett Wiegert, glaube ich, in seine Galerie hängen von herrlichen Versprechern.
Ihr könnt mir vorstellen, dass da schon der ein oder andere von mir hängt aus der Zeit im Magdeburg mit ihm zusammen.
Sehr schön. Nein, also du bist hier deiner Leistungsstärke bewusst, sagen wir mal.
Aber insgesamt ist es doch so, ich meine, davon lebt doch auch der Profisportler. Also ich meine, wenn ich irgendwas, das hat doch Thomas Tuchel auch irgendwie vor ein paar Wochen ganz gut erklärt, da habe ich echt einen Haufen Respekt vor. Einfach, ich glaube einfach, das macht uns Leistungssportler vielleicht ja auch so besonders, dass man eben an diese Chance glaubt und nicht vorm Scheitern irgendwie Angst hat. Und dementsprechend, ich meine, dass wenn man jetzt die letzten Spiele gesehen hat, gibt dem Verein und mir das auch recht und einfach insgesamt eine super Zeit, tolle Jungs. Jetzt mal abgesehen von diesem sportlichen Ding, ist es halt insgesamt auch eine tolle Erfahrung, weil das einfach wieder so ein Back-to-the-Roots-Club ist, der einfach noch, ich will jetzt anderen nicht fehlende Leidenschaft vorwerfen, aber es ist halt noch ein richtiger Verein. Also diese Definition bei Wikipedia, Verein, das ist so, könnte der HBW drunter fallen, weil das einfach, da hilft halt irgendwie die Rosi mit ihrem Blumenladen, die bringt halt am Samstag das Blumengesteck mit für einen VIP-Raum und die Ehrenamtlichen bauen die Halle auf. Das ist einfach Weltklasse und von den Jungs mal ganz abgesehen, sowohl Trainer-Team als auch die Jungs in der Mannschaft, es macht einfach mega Bock, zum Training zu gehen und sich da reinzuhauen und dementsprechend.
Sehr geil. Ja, verstehe ich gut. Genau, das ist gar nicht, aber es ist halt noch alles ein bisschen volkstümlicher und anders. Das habe ich auch so wahrgenommen. Ich habe seit Corona dann leider weniger, aber vor Corona war ich 3 Wochen am Stück jeden Donnerstag da. Also ich habe auch da noch einen sehr guten Eindruck von Baling. Du hast eben schon gesagt, gegen Dessau und Lübbecke, das sind ja so die beiden, die wahrscheinlich noch am nächsten dran sind. Da ist es unglaublich eng in der Liga. Ich glaube, Eisenach Gladbach hat auch noch die Chance mit so einem kleinen Malus, aber wahrscheinlich wird es sich unter, wer den zweiten Platz hinter euch mutmaßlich macht, das wird sich wahrscheinlich so entscheiden. Gibt es denn da noch Stolpersteine? Ich habe mir mal euren Spielplan so angeguckt, so die schweren habt ihr jetzt gerade gespielt. Jetzt kommen ja eher die, die Mitte bis unten in der Tabelle sind.
Ja, Stolpersteine, ich glaube schon. Also ich habe jetzt heute Morgen zu den Jungs gesagt, wir müssen jetzt einfach einen richtigen Killerinstinkt nochmal entwickeln für die letzte, für die letzten Wochen. Insgesamt sind wir von der Qualität einfach sehr, sehr gut und deswegen stehen wir da auch berechtigt, aber die Leistung über die 60 Minuten dann an den Wochenenden waren nicht immer so, wie eigentlich die Qualität des Kaders hergibt und es ist schon so, dass man halt sehr, sehr genau aufpassen muss. Wir spielen jetzt am Freitag in Konstanz, das ist hier direkt um die Ecke, da wird jetzt, glaube ich, heute Mittag gefühlt schon die Zusatztribüne angefangen aufzubauen. Da wird's richtig brennen, jeder, der schon mal in Konstanz in der Schänzlerhalle war, der weiß, was da los ist. Ich glaube, von uns sind über 200 Karten schon im freien Verkauf auch losgeworden. Das heißt, es kommen auch viele Balinger. Also wir können jetzt von Woche zu Woche einfach einen riesen Schritt machen. Aber ich glaube, du hast auch von keinem Sportler jemals gehört, dass das Ding durch ist, bevor es durch ist. Und ich glaube, wir fahren gut damit, einfach weiter unseren Job professionell zu machen. Und wenn du siehst, der Tussan Lübbecker, der jetzt, glaube ich, auf Platz 2 in der Tabelle steht, hat vor 2 Wochen beim Tabellenvorletzten in Würzburg unentschieden gespielt. Die lagen in der Halbzeit schon mit 8 Toren hinten. Also es bleibt halt nun mal einfach Sport, ne? Und das darf man halt einfach auch nicht, darf man aber auch nicht vergessen.
Ist Würzburg nicht sogar inzwischen Tabellenletzter?
Ja,
ich als Bayer hab immer noch so einen kleinen Blick drauf. Früher Rimpa, jetzt Würzburg. Der Kader, Jens, ist mir aufgefallen, ist ja schon, das sind fast die ganzen Leute, die ich noch aus der, die Abstiegssaison, die ja echt ein unglaublich enger Fight mit Minden war, die beiden Außen, die viel treffen, Gretason, Strohsack, Jonas Schoch, der da seit Jahren halb links und im Mittelblock einen riesen Job macht. Ingarsson war ich ein bisschen überrascht, den hatte ich fast als reinen Abwehrspezialisten im Kopf, der spielt ja inzwischen auch viel Angriff, aber hat das geholfen aus deiner Sicht? Du kamst jetzt im Winter dazu, dass die Mannschaft relativ gleich die Erstligamannschaft ist, mit wenigen Veränderungen.
Ja, also mir hat es natürlich schon mal ziemlich viel geholfen, dass Felix Danner da war. Felix kommt ja auch aus Freiburg und mit dem habe ich ja schon seit der C-Jugend oder B-Jugend komplett zusammengespielt und dann in der Herrenmannschaft in Köndring-Tening in der 3. Liga und dann zusammen nach Wilstein in die 2. Liga und dann zusammen nach Melsung im Sommer, im Winter.
Ihr habt echt eine Reise zusammen
gemacht. Also wir haben, glaube ich, zusammen, also ich habe jetzt 15 Profi-Jahre und insgesamt habe ich mit und ohne ihn auch nochmal insgesamt 15 Jahre alleine mit ihm gespielt von der Jugend und kennen uns, ist halt auch blindes Verständnis, davon profitieren wir, glaube ich, auch viel, sowohl in Abwehr als auch im Angriff und die Qualität ist einfach außergewöhnlich, das sind viele gute Jungs, was ich halt total klasse finde beim HBW ist halt, dass da viele Jungs eben auch aus der eigenen Reihen kommen, aus der eigenen Jugend, das gibt es halt heutzutage kaum noch im Profi-Handball und natürlich hilft das, klar, die Jungs sind homogen, sind eingespielt, aber es ist natürlich auch für einen Neuzugang einfacher, in ein funktionierendes System reinzukommen, wenn die Jungs irgendwie gefühlt jedes Spiel gewinnen, wie wenn du jetzt in eine abstiegsbedrohte Mannschaft kommst. Da ist das Selbstvertrauen anders, das Selbstverständnis ein anderes und das war wirklich ein Prozess, der wirklich ziemlich, ziemlich kurz war.
Cool, cool. Jetzt muss ich einmal nebenher fragen, vielleicht habt ihr ein, zwei Mal das Klicken gehört. Bist du da so wie ich, dass du gerne, ich weiß nicht, ob du dir Notizen machst oder ob du nur aus Nervosität, ich sehe immer, dass du deinen Kugelschreiber da hast und dir ab und an malst du da nur rum oder machst du dir Notizen? Ja. Was machst du?
Ja, ich mal tatsächlich ein bisschen rum, ja.
Ey, geil, da sind wir genau gleich. Ich hab einmal eine 6 in der Mathe-Abfrage bekommen, weil ich hatte, mit dem Lehrer konnte ich gar nicht und dann, ich dachte mir, ja, der soll nur da vorne erzählen und ich habe so irgendwas auf meinem Zettel gemalt, das hat er als totalen Affront empfunden, mich gleich mal nach vorne geholt, mich abgefragt und ich wusste natürlich von vorne bis hinten gar nichts. Also einmal hat mich das schwer gekostet, aber es ist witzig, dass du diesen kleinen Tick, würde ich es mal nennen, genauso hast wie ich, mach das auch gerne, ne? Irgendwie, warum macht man das? Ich weiß es auch nicht, ich könnte das gar nicht erklären.
Ja, es gibt so Dinge, die macht man irgendwie unterbewusst, aber vielleicht spricht das auch für unsere Qualitäten als absolute Journalisten und Medienexperten, dass wir sogar als Männer noch in der Lage sind, eine zweite Sache nebenher zu tun.
Die Multitasker, das sind wir jetzt, die zwei Multitasker, die einzigen unter den Männern. Hast du schon angerissen, dann lass doch darüber gerne noch kurz schnacken. Du hast inzwischen auch einen Podcast, ne, mit Tim Detmar zusammen. Worum geht's da? Was macht ihr da so?
Wir berichten viel über Pferdesport? Nein, natürlich, klar, logisch, es geht tatsächlich um Handball. Es geht tatsächlich um Handball, ja, Tim Detmar, Sportjournalist, Studierter aus Köln, der ebenfalls leidenschaftlicher Handballtorhüter ist, ich glaube auf Bezirksklassenniveau. Und wir wollten, über die Kollegen von Sprungwurf TV sollte da so ein Projekt in die Wege geleitet werden, das eigentlich quasi den Profisport und den Amateursport so ein bisschen vereint. Es gibt unfassbar viele geile Geschichten von Amateurhandballern. Ich meine, jeder, der schon mal am Ballermann war und die Handballermannschaften da gesehen hat, der weiß, wie komplett krank und verrückt die ganzen Handballer so sind und dass sie gut feiern können und witzig sind. Ich glaube, das weiß auch jeder. Und es gibt einfach mega viele Geschichten. Und wir haben das im Januar angefangen mit dritter Halbzeit. Unser Podcast, klickt gerne mal bei Instagram oder TikTok rein. Auch immer geile Reels. Also wir haben den einen Vorteil natürlich, dass wir das Netzwerk haben über mich, dass ich Gott und die Welt kenne im Handball. Und zum anderen haben wir einfach schon mittlerweile so eine Reichweite generiert, dass wir immer wieder lustige Geschichten aus dem Amateurhandball bekommen. Ob das jetzt lustige Ämter waren oder irgendwelche witzige Einsendungen von verschiedenen Vereinen. Und tatsächlich haben wir auch den ein oder anderen exklusiven Inhalt. Wir hatten letzte Woche die Möglichkeit, mit Patrick Grützki eine Folge aufzunehmen, dem Pokalhelden.
Ach, cool.
Der hat ein bisschen von der Feier berichtet in der neuesten Ausgabe und hat tatsächlich eine absolute Insider-Info rausgehauen. Sebastian Hinze, der Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, kam wohl während der Heimfahrt im Bus nach hinten mit einer 05-Kolben in der Hand und hat wohl hinten im Bus live einen kompletten Song performt. Und das
Nein,
war dann wie, ja,
okay.
das ist natürlich außergewöhnlich. Das sind so Geschichten, da kommen ja nicht mal die Kollegen von Sky dran, und das fand ich schon ziemlich cool. Und sowas versuchen wir natürlich auch ein bisschen zu nutzen. Das sollte jetzt kein Front sein gegen euch.
Ach, Quatsch. Nee,
aber
das
ist
ist
halt.
doch geil. Ja.
Und das macht den Podcast halt aus, und die Leute feiern das, die Leute sind da interaktiv, das soll interaktiv gestaltet sein, und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Speziell auch die Folge mit Matthias Musche vor dem Pokalfinal war auch sehr witzig. Matze und ich sind ja schon jahrelang eng befreundet, und ja, also das lohnt sich auf jeden Fall und macht sehr viel Spaß.
Geil, ich kann mir gar nicht, wobei du hast jetzt gesagt, Patrick Grützki, der Pokalheld, der hat doch eigentlich nur den Pokal hochgehoben.
Ja,
Der hat auch
eben.
gar nicht
Ja,
gemacht.
und? Aber ist ja der Kapitän. Er ist ja
Nein,
quasi der Pokalmacher. Nein,
das
alles
war
gut.
auch, ich hoffe, das sieht er mir nach. Ich
Ja,
glaube, Johnny weiß,
selbstverständlich.
dass ich ihn sehr
Ja.
schätze, und das war sau unglücklich, dass der genau in der Zeit dann ziemlich durch, was war es, eine Grippe oder so war es, glaube ich,
Ja,
ne?
genau.
Was er hatte.
Irgendwie lag er komplett flach. Ich weiß gar nicht, ob es sogar noch eine Bronchitis war oder so. Hat er auch erzählt im Podcast, dass er da noch nachgereist ist. Aber natürlich für ihn auch eine tolle Sache. Ich kenne ihn schon seit der Baden-Württemberg-Auswahl. Mit 14, er kommt ja aus Pforzheim, das ist ja auch nicht weit. Dementsprechend, wir kennen uns schon ewig. Und ja, das war einfach eine richtig geile Zeit, dass er da sich die Zeit genommen hat, und dass er natürlich dann noch irgendwie erzählt hat, so ein paar Insights aus dem Handballbus, von der
Sehr
Heimfahrt
geil.
mit
Ja,
Hinze. Das ist natürlich genial. Und natürlich als Kapitän, da seinen ersten Titel da in Empfang zu nehmen, das ist schon mit Sicherheit ein großartiges Gefühl.
ja. Jetzt, wie ist denn bei dir der Plan? Du bist jetzt Mitte 30. Du hast schon gesagt,
Ja,
manche
aber ich
Sachen
bin
im
ja, ich bin,
Körper.
ich, Moment, Moment, ich muss das korrigieren. Ich bin ja eher noch, also ich bin zwar Mitte 30, aber eher Richtung Anfang bis Mitte 30, ne? Mit
Moment, aber da muss ich dir sagen, da habe ich eine, ich finde, das ist sehr simpel. 30 ist 30. 31 bis 33 ist Anfang 30.
Ah,
Und mit
shit.
34 bis 36 bist du leider, du bist 34, du bist leider schon im Rahmen Mitte 30. Da kann ich
Ja,
dich nicht rauslassen.
aber da du mir vorhin erzählt hast, dass du mal eine 6 in Mathe geschrieben hast, möchte ich diese ganzen mathematischen Geschichten bei dir eher mal in Frage stellen.
Vor allem nicht nur eine. Das war reihenweise, muss ich
Ich
ehrlich
glaube, es gibt
zugeben.
den ein oder anderen Zuhörer, der erwischt sich da auch. Ich glaube, und trotzdem ist was aus uns geworden, auch wenn wir mal eine 6 in Mathe geschrieben haben. Aber
Frage ist
gut,
nur,
dann.
was ist aus uns geworden?
Also gut, beende mal deinen Satz. Entschuldige dann für den Einwand, dann bin ich
Ah,
tatsächlich
du,
wirklich Mitte 30.
ich find das absolut herrlich so. Also mit 34 Jahren, um es neutral zu machen, leider beim Ernst. Klar, du hast noch, wenn du Bock hast, ich erinnere mich an Alex Pettersson, der zum Beispiel, der hat, glaube ich, bis 42 oder was gespielt. Ist alles möglich, wenn man will, aber so wäre diese Medienrichtung was für dich, oder was könntest du dir so vorstellen? Überlegst du schon langsam, wie man den Übergang macht, oder wird jetzt erstmal einfach noch Handball gespielt, solange der Körper das mitmacht?
Das ist eine ganz spannende Frage und ich kann dir eins sagen, es gab in den letzten Wochen relativ viele Leute, die mich exakt dasselbe gefragt haben und ich war immer so ein bisschen, bin immer geguckt wie so ein Bus, weil ich irgendwie mir noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht habe darüber. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, ich genieße irgendwie gerade so die Zeit. Wir haben so eine coole Truppe zusammen. Es macht so viel Spaß. Ich habe irgendwie gar nicht, sie fragen mich auch immer alle, Mensch, wie sieht's nächstes Jahr aus? Bleibst du noch da? Spielst du weiter? Wie ist der Plan? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal mit meinem Berater darüber gesprochen. Natürlich spricht man auch mit seinen...
Also du hast nur ein halbes Jahr erstmal unterschrieben in Waling und dann richtig, redet man wieder?
Genau, okay. Ja. Und dann einfach mal auch gucken, wie so die Situation ist. Insgesamt ist es so, also tatsächlich bin ich schon jemand, der gerne unter Leuten ist und der gerne auch erzählt. Deswegen diese Podcast-Geschichte, die macht mir sehr viel Spaß und diese Mediengeschichte finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant, muss ich echt sagen. Hab ja auch tatsächlich viel zu erzählen.
Ja, schönerweise. Und, ja.
Aber so richtig Gedanken habe ich mir noch nicht dazu gemacht. Ich habe jetzt noch 4 Module für mein BWL-Studium, das will ich jetzt noch zu Ende machen. Und dann bin ich zumindest erstmal schon mal breit aufgestellt in alle Richtungen, aber tatsächlich, also so wie du, so exzessiv dann da ins Mikrofon reinbrüllen, sonntagmittags in der Box bei Liverpool gegen Tottenham, das würde mein Herz wahrscheinlich nicht mitmachen, also Hut ab dafür, aber so insgesamt, so Medien finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant, muss ich sagen, ja.
Ja. Ist ja in der Regel auch der Weg, ne? Also so ein bisschen, ein paar Jahre bin ich ja jetzt auch dabei und normal guckt man ja, wer erzählt denn als Spieler ganz nett und dann guckt man so, was könnte man mit dem medienmäßig machen? Also insofern, der Weg ist ja, wenn du Bock hast, nicht so weit, aber natürlich, ich wünsche dir erstmal, dass du einfach noch weiterspielst. Eins noch so zu diesem Aufstiegs-Abstiegs-Ding. Ich habe so langsam das Gefühl, uns gehen die Absteiger aus, ne? Also ohne Hamm irgendwas wegnehmen zu wollen, aber ich glaube, da hat man schon gemerkt, da ist der Versatz ein bisschen größer. Jetzt denke ich mir so, Minden, okay, die waren vor ein paar Jahren mal in der zweiten Liga, es war glaube ich so 2015 oder so, aber eigentlich mit der Tradition, früher öfter mal Meister gewesen, in ganz früheren Zeiten, die gehören ja nicht runter. Wenn Wetzlar absteigt, das existiert in meinem Kopf noch gar nicht so richtig, dieses Szenario, obwohl es sehr bedrohlich und real ist. Ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Also ich jetzt gefühlt noch ein so ein Verein wie Gummersbach oder Hamburg, der wieder erstarkt, wieder hochkommt. Und ich weiß gar nicht mehr, dann ist die Liga gefühlt eins zu voll. Wie ist denn da so dein Blick drauf auf dieses, für mein Gefühl ist die erste Liga langsam zu voll. Ich sehe gar nicht mehr, wer da noch raus soll von denen, die da alles drin sind.
Ja, das ist genau der Punkt. Und wir als Verein hier beim HBW haben den Blickwinkel genau einmal 180 Grad gedreht, weil angenommen, du steigst jetzt von unten nach oben auf. Der Weg mittlerweile, die Klasse zu halten von Liga 2 zu Liga 1, der ist so riesengroß geworden. Ne?
Und
das ist einfach, das ist auch eine Standortfrage natürlich. Klar, hast du hier im Zollernalbkreis vielleicht auch nicht die Möglichkeiten. Guck mal, wenn du vor 10 Jahren in die erste Liga aufgestiegen bist, dann hast du dir berechtigte, oder hast du gesagt, wenn wir die Klasse halten wollen, dann müssen wir halt beim Tabellen-10. Oder beim Tabellen-11. auch mal einen Auswärtssieg landen. Und das war aber im Rahmen des Möglichen. Heute, guck doch mal an, wer 10. oder 11. ist. Da hast du Mannschaften wie Leipzig, Erlangen, MT Melsungen, Hannover, keine Ahnung, Mannschaften, die eigentlich alle eher den Plan haben, Richtung Top 6 zu gucken, frisch auf Göppingen, ja. Das sind so, ne, und früher hast du halt eher die Möglichkeit, auch mal gegen solche Mannschaften zu punkten, auch auswärts. Mhm. Natürlich kannst du das heute auch, wenn du dir mal schlechter, du siehst es jetzt bei Frischhoff auch, die haben auch keinen optimalen Saisonverlauf bisher, aber es wird einfach immer schwieriger, die Kluft wird immer größer, es ist immer mehr Geld auch im Umfluss, die Region, um die sich diese Handballmannschaften in der ersten Liga bilden, werden auch immer mehr zu Metropolen, eben du hast jetzt Mannschaften wie Erlangen, die in Nürnberg spielen, du hast Hannover, du hast Leipzig, das waren Mannschaften, die waren vor 10, klar, jetzt, okay, Hannover war schon da, aber so Mannschaften wie Leipzig oder eben Erlangen oder so, das war damals nicht und dementsprechend, ja, schwierig. Und wer soll denn absteigen? Das ist auch eine berechtigte Frage. Einfach super schwer, aber das macht die Liga natürlich auch so besonders. Ich finde, Kretscher hat es gut beschrieben letzte Woche. Eben beim Spiel Hamm gegen Minden, ich habe mir die Konferenz angeguckt. Eigentlich hätten alle gedacht, dass Minden das zieht, aber Kretsche, der absolute Handballfachmann, hat es natürlich wieder richtig beschrieben. Das ist halt auch eine Abwehr, die musste ja auch liegen und das hat man ganz deutlich gesehen, dass es bei GWD eben nicht der Fall war. Dementsprechend bleibt es, glaube ich, bis zum Ende super spannend.
Ja, total. Hamm rennt immer noch ein bisschen hinterher. Das wäre der absolute Wahnsinn, wenn die Lücke auch noch zufahren können. Das sieht eher nicht danach aus. Aber wenn man sich überlegt, dass es eins aus Minden, Wetzlar, sehr, sehr vielleicht noch Köpping, das glaube ich aber eher nicht erwischen würde. Also zeigt schon, was da drin steckt. Jens, ich danke dir schon mal sehr. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und ein bisschen haben wir schon auf die Portugal-Zeit vorgegriffen. Jetzt rollen wir es gleich nochmal von Anfang an auf. Die Karriere von Jens Schöngardt. Davor gibt es noch eine ganz kurze Werbung für euch. Ist ja so ein gern genommenes Gedankenexperiment. Eins, über das wir hier im Podcast in Handaushaus auch schon immer mal wieder geredet haben. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Was hast du daraus gelernt? Also ich persönlich... zum einen bin ich ja noch gar nicht so alt. Naja, aber was würde ich vielleicht so meinem Teenager-Ich sagen oder einem 20-Jährigen? Eigentlich lief doch das meiste ganz gut. Vielleicht neben dem ganzen Spaß auch mal ein bisschen mehr auf die Gesundheit zu achten. Das ist schon ehrlich so. Heutzutage, ich habe schon ein bisschen dazugelernt, würde ich inzwischen sagen. Also mein Leben ist immer noch relativ stressig, ehrlich gesagt. Aber mir hilft zum Beispiel AG1, dass ich zumindest weiß, okay, ich habe so die wichtigste Nährstoffversorgung, meinen Körper dabei zumindest unterstützt. Also klar, genug schlafen, sich vernünftig ernähren, da geht nichts drüber. Aber AG1 hilft mir, kann euch einfach dabei helfen, dem Körper da was Gutes zu tun, den Körper zu unterstützen. Es geht mega easy, es ist ein Messlöffel jeden Tag mit ungefähr einem Viertelliter Wasser oder wie ihr es halt trinken wollt, könnt ihr ja auch mit anderem mischen oder vielleicht noch Eiswürfel reintun oder so. Sind 75 der wichtigsten Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen und so weiter. Alles aus echten Lebensmitteln, unterstützt euer Immunsystem, die geistige Fitness. Ja, und bei mir ist es so, es gehört einfach morgendlich ehrlich gesagt dazu, weil es mich auch nur eine Minute, vielleicht mal zwei Minuten kostet, das schnell zusammenzurühren und dann im Shaker ja, trinkbereit zu machen. Da geht echt überhaupt keine Zeit mit drauf. Und ja, selber kochen und so, manchmal ist Zeit, manchmal auch nicht. Und da helfe ich meinem Körper mit AG1 einfach ein bisschen. Gibt erstmal 90 Tage Geld-Zurück-Garantie, wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt. Und wenn ihr euch das Abo holt, einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 fürs Immunsystem und übrigens auch 5 Travel Packs unter athleticgreens.com/handaufshaut. Schaut doch da mal rein und probiert einfach aus, ob Athletic Greens was für euch ist. AG1 gibt es unter athleticgreens.com/handaufshaut. Auch in den Shownotes. Jens, weil ich es auf dem Zettel habe, fangen wir diesmal ein bisschen anders an als mit den Wegen in den Handball rein. Du hast es vorhin schon mal anklingen lassen. Wie wird man denn dermaßener Ballermann- und Schlagermucke-Fan?
Ja, ich weiß nicht, ob du Münchner bist oder wo kommst du ursprünglich her?
Genau, ich komme aus München, ja.
Na gut, okay, da hört man natürlich andere Sachen, das ist klar. Da in der Schickeria, da wird kein Ballermann gehört.
Da zähle ich mich absolut rein. Münchner Schickeria, das ist mein Ding. Kaviar und so, bei mir ganz groß.
Naja, ich meine, ich komme jetzt aus Thening, ja, die Gemeinde hat 11.000 Einwohner. Dort geht man zur Schule und dann gibt es da einen Handballverein, die waren damals schon immer dritte Liga. Knapp 30 Jahre, glaube ich, dritte Liga. Da geht das relativ früh los, dass man sich halt Richtung April spätestens Anfang Mai bewirbt um einen der begehrten Tickets mit EasyJet von Basel nach Palma de Mallorca, weil das halt nun mal einfach dazugehört im Amateursport. Mhm, ja. Und so zieht sich eigentlich das wie ein roter Faden durch die ganze Zeit meiner Karriere. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich kann es nicht sagen. Also hier in Balingen ist es auch wieder extrem. Ich glaube, wir sind einfach gesellige Typen, die meisten Handballer. Und die Musik schafft ja eins, das connectet irgendwie die Leute, es bringt irgendwie gute Stimmung und ja, ich glaube, es gibt den einen oder anderen bei uns im Bus, der dreht wahrscheinlich jedes Mal durch, der wäre wahrscheinlich froh, wir würden das ein oder andere Auswärtsspiel mal mehr verlieren, weil er dann diesen Mist nicht auf der Einfahrt hören müsste, aber für uns, bei uns läuft das halt eben stundenlang rauf und runter, ja. Und ja, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ich bin einfach so... Ja, ich bin gerne in der Gruppe und ich finde halt gerade so dieses Ballermann-Ding ist halt irgendwie einfach geil, wenn du ja, kennst ja da noch Gott in die Welt und die Leute kennen dich, du kommst ins Gespräch irgendwie im Megapark mit irgendwelchen Amateurhandballern oder mit anderen Bundesligamannschaften, da trinkt man dann zusammen und hat einfach eine gute Zeit und ja, ich weiß nicht, das ist einfach, ich glaube, das kennen viele Handballer, dass diese ja. Mallorca, das gehört irgendwie einfach dazu in der Kabine, ich weiß auch nicht.
Es gibt ja sozusagen, ich würde es so ein bisschen dreiteilen, es gibt Ballermann, andere gehen nach Cala Ratjada in den Osten der Insel. Das sind, glaube ich, so die zwei Party-Hotspots. Und dann gibt es ja noch diese wunderschöne Insel, wo ganz viel geile Strände und Natur ist und so. Aber du bist dann schon Vollgas-Ballermann oder hast du die anderen Sachen auch mal ausprobiert?
Ja gut, jetzt als zweifacher Familienvater ist man ja zwangsläufig auch mal in anderen Hotels zu Gast, wo dann nicht nur braunes Wasser aus dem Wasserhahn rausläuft. Ja. Ja, das war jetzt metaphorisch gesprochen, ja, das ist ja nicht so. Aber zum allerersten Mal muss man ja sagen, genauso wie du es auch beschreibst, Mallorca ist ja endlos schön, hat ja wahnsinnige Strände, ist ja total auch lebenswert, auch tolle Kulinarik und so. Das ist schon großartig. Ja, man wächst irgendwie so in diese Ballermann-Geschichte rein. Ich bin dann schon eher der Ballermann-Typ, wenn es jetzt wirklich so eine Abschlussfahrt wird. Aber vielleicht auch, weil ich noch nie in Cala Ratjada so richtig feiern war. Das kann auch sein. Ich war dort mal zum Familienurlaub. Auch eine richtig schöne Ecke. Aber ich würde wahrscheinlich dann eher den Ballermann wahrscheinlich bevorzugen, ja.
Okay, du gibst es dir dann schon komplett.
Das sind aber halt auch schon, die Wege sind schon vorprogrammiert, man kennt sich schon aus, man weiß, wo man wann hinlaufen muss, auch wenn der Gang ein bisschen schwieriger wird. Das hilft natürlich auch, wieder nach Hause zu finden.
Du findest dich in jeder Geisteslage zurecht, das ist ja schon mal nicht schlecht. Jens, du hast vorhin schon angerissen, Teningen, da ging es los für dich mit dem Handball. Also so viele Einwohner, wie Sporting allein aktive Sportler hat, habe ich mir jetzt als Größenordnung mal gemerkt. Ist das dort alles, also hätte es auch ein anderer Sport sein können oder war es relativ logisch, dass du beim Handball landest?
Ja, mein Vater war auch immer handballaffin, da war ich natürlich auch zwangsläufig am Wochenende immer in der Halle und man geht dann irgendwann in Teningen irgendwann auf die Schule und die ganzen Jungs spielen dann alle Handball und dann bin ich natürlich irgendwie auch relativ schnell gewachsen. Das heißt, man hat auch den Größenvorteil gehabt und weiß nicht, da kam so eins zum
anderen. Weiß ich gar nicht, du bist an die 2 Meter oder ich weiß
nicht. 2,04 Meter, genau.
Ah, du bist sogar 2,04, okay, gut, dann genau. Bist du natürlich schon, ja, das ist sehr groß, selbst für einen
anderen. Ja, richtig. Und das ist halt, ich weiß auch nicht, das war eigentlich von klein auf, natürlich habe ich gern Handball geguckt, natürlich hat man so Joël Apathy damals noch bei DSF irgendwie Dienstagabend irgendwie Handball spielen sehen, Olafur Stefansson, ja. die ganzen absoluten Oberraketen. Ja. Natürlich fand man das immer großartig, aber es war jetzt nie so, dass ich das Gefühl habe, ich muss das unbedingt machen. Es lief halt irgendwie so, es kam so eins zum anderen und irgendwann war ich so in dieser Spirale drin und natürlich dann mit 16 schon in der ersten Herrenmannschaft, dritte Liga, auch eine tragende Säule, da unser anderer Rückraum rechts da ausgefallen ist mit einem Knorpelschaden, lange Zeit. Das heißt, ich habe dort immer 60 Minuten schon gespielt. Dann war damals eben Wildstedt, ein Zweitligaverein, eine gute halbe Stunde von Freiburg entfernt. Die haben dann relativ schnell angeklopft. Dort war ich dann auch, da hat der Trainer auch alles auf mich gesetzt. Dann habe ich dann dort auch ein Doppelspielrecht gehabt. Da habe ich Freitagabends zweite Liga 60 Minuten gespielt und Samstag habe ich dann Köntring-Tening noch geholfen mit Doppelspielrecht. Nochmal 40, 50 Minuten. Und irgendwie kam dann eben eins zum anderen. Ne? Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ne? Also ich habe auch nie den Draht zur Basis verloren. Also hört sich jetzt blöd an zur Basis, aber zu meinem Heimatverein einfach verloren. Ich bin sehr, sehr verwurzelt da unten. Ich liebe diesen Verein über alles und auch die Menschen drumherum. Und ja, weiß nicht, ich gehe wahnsinnig gerne dort zum Metzger und unterhalte mich mit den Leuten, mit denen ich mich auch schon vor 30 oder 20 Jahren unterhalten habe.
Geil. Ja, ja. Gibt's was du aus deiner Jugendzeit, also du bist sehr jung dann schon an den harten Männerhandball sozusagen mal gewöhnt worden? Gibt's was, wo du sagst, so, ich glaube, das war für meine Entwicklung entscheidend, gibt ja sehr viele verschiedene Ansätze. Wenn ich an Juri Knorr denke, der ist auch sehr jung schon in eine sehr tragende Rolle, dafür ein bisschen niedriger von der Liga her in den Männerhandball gegangen. Ich glaube, da profitiert er bis heute von. Andere machen den klassischeren Weg, lange Jugendhandball und dann eher so kontinuierlich den Aufstieg. Was würdest du so sagen? Was würdest du aus deiner Erfahrung raten?
Ja, ist es denn nicht immer so, dass, also und jetzt mal abgesehen vom Sport, dass Vertrauen eine ganz große Rolle spielt, also in allen Lebenslagen, ob du jetzt einen Bürojob hast oder ob du jetzt vielleicht ja für eine Agentur arbeitest oder ob du eben Sport betreibst, Einzel- oder Mannschaftssport, es steht und fällt doch alles mit Vertrauen. Ne? Wenn du jemand hast, der auf dich baut, der sagt, ich sehe da etwas in dir und ich will das rauskitzeln und das noch verbessern. Ich meine, Bob Hanning ist doch das beste Beispiel, was der schon aus Leuten gemacht hat, eben auch mit blindem Vertrauen und mit diesem Willen, auch das so rüberzubringen, dass du eben dem Jungen vertraust. Ich glaube, das hilft extrem. Ne? Natürlich ist das auch so, wenn du, ich hatte dann schon noch eine Zeit in Melsung dann später, wo ich dann erstmal lernen musste, mit Konkurrenz dann umzugehen. Das war dann dieser andere Schritt, der mir die Jahre davor gefehlt hat, weil ich natürlich immer so der Alleinunterhalt auf Rückraum recht schon früh war. Aber ich glaube, es steht, und wenn ich ein Schlagwort fallen lassen müsste, dann wäre es auf jeden Fall Vertrauen, weil ich glaube, das ist einfach unabdinglich, um erfolgreich zu sein und auch selbstbewusst aufzutreten.
Ja, cool. Das heißt ja dann, logischerweise den Verein möglichst danach aussuchen, wo man das beste Gefühl hat, ne? Dass der Trainer einem komplett den Rücken stärkt. So, ne?
Ja, und das ist ja vielleicht auch für die Leute da draußen auch mal interessant, also dass man halt auch sagt, okay, Vertrauen ist ja das eine, was man vielleicht einfordert, gerade in jungen Jahren, was einem vielleicht auch ein bisschen Halt gibt, aber einfach auch zu wissen, dass man sich selbst auch vertraut und in diese Dinge, die man selber in sich hat, ne, und das ist ja unabhängig vom Handball oder von irgendwelchem Sport, dass man einfach darauf vertraut, dass man Dinge, die man öfter übt, dass sie sich irgendwann auszahlen und dass man darin auch eine gewisse Ruhe findet, ne, und eine gewisse Kraft schöpft.
Vertrauen in sich selber, guter Punkt. 2009 bist du Juniorenweltmeister geworden, U21. Gibt einem das schon auch nochmal Zutrauen zu wissen, ich mit dieser Mannschaft zusammen, wir gehören alle zusammen zu den Besten des Planeten?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, was da immer zu kurz kommt bei dieser Geschichte ist, dass wir, glaube ich, extrem viel Kraft darüber getankt haben, dass wir ja wahrscheinlich die größte Tragödie erlebt haben, die man, und den schlimmsten Tag wahrscheinlich meines persönlichen Lebens, mit diesem Tod von Sebastian Feist ein halbes Jahr vorher. Ne? Sebastian kommt aus Alpirsbach hier im Schwarzwald, kenne ich auch schon ewig, Rückraum rechts gewesen, mein Zimmerkollege. Und wir haben ihn ein gutes halbes Jahr vor der Weltmeisterschaft in Ägypten eben halt bei einem Länderspiel verloren und war ein außergewöhnlicher Sportsmann, war ein super Junge. Und das war schon so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das für ihn. Ich glaube schon, dass uns das extrem viel Kräfte freigesetzt hat. Natürlich waren wir hochtalentiert, keine Frage. Wir hatten Leute wie Krötzky, Häfner, Quenstedt und so im Kader. Aber ich glaube, im Endeffekt war das schon so, dass wir das primär einfach für ihn gemacht haben und dass es das so zusammengeschweißt hat. Und ja, klar, dass wir alle das Potenzial dazu hatten, das merkt man ja dann irgendwann zwangsläufig, aber schon auch sagen, ich hatte ja schon auch so einen Scheidepunkt dann meiner Karriere dann, da werden wir vielleicht gleich noch drauf kommen, dann auch in Melsung erlebt. Ich habe natürlich auch sehr lange über mein Talent, also ich würde nicht sagen, dass ich der talentierteste Spieler war oder bin. Ich hatte natürlich diesen Vorteil und habe den halt gut ausgenutzt durch die Größe und durch den linken Wurfarm. Und da habe ich schon sehr, sehr lange von profitiert, gerade im Jugendhandball auch. Ne?
Ja, machen wir gleich, weil ich diese andere Geschichte so spannend finde. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr mit wem, aber über Sebastian Feist haben wir hier schon mal gesprochen, das auch gar nicht so lange her war, in der letzten Ausgabe. Ich weiß leider nicht mehr mit wem. Das ist ja wirklich ein Drama auf dem Spielfeld und am Ende war es, glaube ich, Herzversagen, was ihn leider das Leben gekostet hat. Du als Person, wie gehst du damit um? Also ich bin jemand, der mit dem Tod gar nicht kann. Keine Ahnung, wie ich das geschafft hätte. Ich hatte mit Nikola Portner neulich das Thema, als sein Vater gestorben ist. Wie bist du erstmal in tiefer Trauer? Aber wie habt ihr es dann auch in die Kraft, was du eben geschildert hast, dass ihr für ihn das alles dann so durchgezogen habt als Mannschaft, geschafft, das umzuwandeln? Wie gehst du um mit so einem unglaublichen Schicksalsschlag?
Ja, ich glaube, das muss man so ein bisschen auch vom Zeithorizont so ein bisschen differenziert sehen. Also zum einen war das erstmal Schockstarre auch über Monate hinweg und ich glaube auch, dass das immer noch Schockstarre war während dieser Weltmeisterschaft, die dann ein halbes Jahr später in Kairo stattgefunden hat. Und ich glaube, dass wir da immer noch so Ich weiß auch nicht, wie man das vielleicht beschreiben soll, dass man so eine innere Kraft entwickelt hat, Dinge zu machen, die man vielleicht eigentlich gar nicht für möglich hält. Ich meine, Dänemark war damals gespickt mit absoluten Top-Talenten, um Niklas Landin und wie sie alle heißen, da in dem 88er-Jahrgang. Da waren absolute Vollraketen auf dem Spielfeld. Aber es ist auch nicht so, dass man als junger Mensch, ich meine, wir waren damals, das war 2009, da war ich 20 Jahre alt, ja, es ist nicht so, dass du das einfach dann irgendwie dann, ja, nach einem halben Jahr ist dann gut. Also ich habe, glaube ich, sicher dreieinhalb bis vier Jahre gebraucht, bis ich das so richtig realisiert habe auch. Also ich bin auch sehr schlecht mit dem Thema umzugehen. Hab nie darüber nachgedacht, ob ich mir psychologische Hilfe suche. Das wurde uns ja auch angeboten, weil ich schon noch das Gefühl auch damals schon hatte, ich will das irgendwie als Mensch selber schaffen, weil ich Sebastian halt auch seiner Familie sehr, sehr nahe stand. Ich kenne seinen Bruder sehr gut, ich kenne seine Mama sehr gut. Das hat sehr, sehr lange gedauert und ist tatsächlich vor jedem Spiel so, dass ich, ne, es gibt ja dann so Thema Rituale und so, ich habe jetzt nicht wirklich Rituale, aber es ist tatsächlich immer so, dass ich vorm Spiel immer und das von damals bis heute immer an ihn denke und auch so so ein gewisses Ritual habe, was ich auch gerne logischerweise dann auch für mich behalte, was mich an ihn einfach erinnert, wo ich einfach das Gefühl habe, ich gehe jetzt raus und mache das für ihn mit. Ja.
Krass.
Und gerade wenn du dann irgendwann auch mal Familienvater wirst, dann glaube ich, reflektierst du Dinge ganz anders und das hat mich dann schon nochmal eingeholt, als ich dann 2018 das erste Mal Vater wurde, hat mich dieses Bild und dieser Tag nochmal so eingeholt, weil du natürlich dann plötzlich eine ganz andere Verantwortung hast, ne?
Ja, klar, da gibt es einen kleinen Menschen, für den bist du lange Jahre erstmal das Wichtigste auf der Welt. Ne? Im Rückblick hättest du gesagt, ich finde diesen Punkt sehr, sehr spannend, ne? Weil man ja inzwischen, glaube ich, zum Glück in der Gesellschaft so weit ist, dass man weiß, sich Hilfe zu holen, das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern mit Fürsorge sich selbst gegenüber. Würdest du inzwischen sagen, wer vielleicht doch, also man weiß es ja nicht, wie es gelaufen wäre, wenn du dir was geholt hättest, aber denkst du dir, war richtig so oder denkst du dir, boah, hätte vielleicht doch geholfen, da mal mit jemandem professionell drüber zu sprechen?
Ja, schwierig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir sicher wäre, dass es mir nicht geholfen hätte. Ich bin sehr, sehr überzeugt davon, sich eben in vielen Situationen auch eben Hilfe zu holen. Also bin schon reflektiert genug, auch meine eigenen Kompetenzen ganz gut einzuschätzen und aber eben halt auch die ich nicht besitze und mir dann auch Hilfe zu holen, Beistand zu holen. Und ich hatte auch diverse Momente und Situationen in meiner Karriere, wo ich mir dann eben auch diese sportpsychologische Hilfe geholt habe. Da ging es dann aber eher mal um Leistungsloch oder um Dinge eben, die einen mental beschäftigen. Aber in der Situation war das für mich ganz klar. Ich wollte das für mich selber ausmachen. Natürlich, du bist natürlich auch noch jung. Du, weiß ich nicht, vielleicht bist du da auch noch, war ich da noch sturer, als ich vielleicht heute bin. Mhm. Ich wollte einfach das irgendwie für mich irgendwie bewältigen. Ich glaube schon, dass es ziemlich sicher ist, dass man es eigentlich so richtig bewältigen kann man das, bis man selber irgendwann auch mal in die Grube reinhüpft, nicht wirklich selber vergessen kriegt oder verarbeitet bekommt. Ja. Das ist nach wie vor präsent. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich sofort die Bilder wieder vor Augen. Dementsprechend, das ist einfach ziemlich schwierig, gerade auch, weil Sebastian und ich uns einfach halt auch privat sehr nahe standen. Und da lernt man dann schon ziemlich schnell, dass das Leben einfach auch eine andere Seite hat, die man ja sonst eigentlich ja gar nicht kennt, wenn man irgendwie behütet in einer Gemeinde aufwächst mit 11.000 Leuten und dann irgendwie der große Dorfheld ist samstagabends beim Heimspiel und alle sich freuen, dass man da spielt und plötzlich spielt man für die Juniorennationalmannschaft und ja, du wirst dann irgendwie Handball-Weltmeister und bist dann der erste Weltmeister aus deiner Gemeinde und so, das sind ja alles so Dinge, das ist ja eigentlich nur durchs Paradies hüpfen und dann hast du so einen anderen Moment, also das ist schon ziemlich schwierig, glaube ich, für Menschen, egal in welchem Alter.
Total. Und vor allem gerade diese Phase in der Übergang Teenager-Erwachsenenzeit ist, glaube ich, wahnsinnig prägend. Und da möchte man ja eigentlich viel Leichtigkeit im Leben haben, aber ist halt dann mal ganz hart in deinem Fall mit was anderem konfrontiert. Da waren ja die ganz großen Namen dabei. Fed, Grötzky, Vincent Häfner kommen alle so aus diesem Jahrgang. Bist du mit den Jungs manchmal noch im Austausch? Weißt du, ob es anderen ähnlich geht, dass sie auch vor dem Spiel nochmal an ihn denken?
Das weiß ich nicht. Ich habe auch nie mit irgendjemandem außerhalb der persönlichen vier Wände mit jemand anderem darüber gesprochen. Jetzt, also so wirklich dann auch so, das sagt ja immer so Neudeutsch Deep Talk. Klar, wir sprechen jetzt darüber, aber das ist schon noch eine andere Ebene. Ich habe ehrlicherweise auch aus Respekt und Anstand auch nie jemanden anderen gefragt, wie er eigentlich damit so umgegangen ist. Ich habe das irgendwie versucht für mich so selber einfach einigermaßen so im Rahmen der Möglichkeiten einfach zu überbrücken oder überstehen oder zu verarbeiten und wollte jetzt nicht irgendwie auch, du weißt ja auch nicht, wie andere sind, vielleicht geht es anderen noch viel schlimmer und dann machst du irgendwie wieder eine Wunde auf, das willst du ja auch nicht. Klar, wir haben schon Kontakt, es gibt einfach gerade jetzt auch mit Johnny, haben wir letzte Woche ja den Podcast gemacht, ein Riesentyp, auch Patrick Winczek ist ja eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ein richtig toller Kerl, total entspannter Typ und aber da spricht man dann eher über andere Dinge, weil ich glaube, das muss jeder für sich.
Ja. Aber sehr, ey, danke, dass du das geteilt hast. Also sehr, sehr beeindruckend, wie dich das irgendwie immer noch prägt, aber auch wie du das verarbeitet hast und weiter versuchst, so wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast schon angerissen, die Melsunger Zeit. Da warst du immer noch ganz jung, da ging es mit Anfang 20, diesmal darf ich noch nicht so sagen, dorthin und das war die Zeit. Du hast schon gesagt, da gab es einige Herausforderungen. Erzähl gerne mal, wie war das so das erste Mal? Ja, das war ja so deine erste richtige, kann man das sagen, die erste richtige Profistation?
Ja, kann man schon sagen. Also zumindest war es ja dann der erste Bundesliga-Club. Es war ja das Sache so. Felix Danner hatte ja damals mit mir zusammen bei Wildstedt in der zweiten Liga, wir waren ja, glaube ich, Tabellenerster oder Tabellenzweiter, wir waren auch drauf und dran aufzusteigen, die erste Liga. Uns ist dann Anfang Februar die Kohle ausgegangen und der Verein hat dann Insolvenz anmelden müssen. Und Felix hatte ja im Winter schon einen Vorvertrag bei Melsungen unterschrieben. Der wäre ja eh ab Sommer hingegangen. Und zufälligerweise hat die MT Melsungen eine Woche vorher irgendwie den zweiten Halbrechten den Vertrag aufgelöst, aus welchen Gründen auch immer. Und dann haben sie gesagt, ja, wir würden Jens auch gerne mit dazu nehmen. Und dann ging es ja von heute auf morgen, saß ich dann mit Felix in irgendeinem Auto. Felix hat mich dann da mit hochgenommen und dann bin ich in Melsungen ausgestiegen und habe dann irgendwie das Handy aufgemacht, habe dann mal geguckt, wo ist eigentlich jetzt dieser Punkt hier auf der Karte, wo bist du jetzt eigentlich? Weil du natürlich logischerweise, du hast ja keine Ahnung, du bist ein kleiner Bub irgendwie aus Tening, bist da irgendwie, ne? Ich habe ja meinen Vertrag dort noch verlängert, ich wollte ja eigentlich dort länger spielen. Ich hatte ja auch dort zu dem Zeitpunkt nie den großen Plan verfolgt, jetzt mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das und dann schaffe ich es irgendwann mal in die Nationalmannschaft, sondern natürlich hat man den Traum gehabt, mal irgendwann mal für die Nationalmannschaft spielen und dann hat sich gedacht, Mensch, wie außergewöhnlich wäre das als Teninger Junge. Aber dass man jetzt, da war nicht wirklich so ein Plan dahinter. Es kam irgendwie eins zum anderen. Und dementsprechend saß ich dann plötzlich in Melsungen, wusste nicht, wie irgendwas funktioniert. Ich weiß noch, die ersten Wochen habe ich teilweise noch die Wäsche nach Hause geschickt, zu meiner Mutter nach Tening,
sie wäscht und so.
Ja, das
Boah,
war
das ja, sind ja. Was sind das? Ey, vier Stunden oder was?
Ja, das sind vier Stunden. Das ist so, ich glaube, dass es wahrscheinlich viele andere gibt, die so ein ähnliches Schicksal ereilt haben, aber ich bin auch in der Lage und stehe da auch dazu, da persönlich drüber zu sprechen. Ja. Dann irgendwie habe ich mit meiner Mutter telefoniert, dann irgendwann, die hat mir dann so eine Liste geschickt, was kann ich mit was zusammen waschen und so. So ging das dann einfach los, ne? Wenn du halt, das ist Weltklasse, das sind doch die Geschichten, die will man doch hören. Das ist so, da bist du von heute auf morgen so dermaßen in so ein Haifischbecken reingeschmissen worden. Und dann bin ich ja damals mit Felix zu einer Zeitnachmeldung gekommen, wo du jetzt als deutscher Spieler schon eher in der Unterzahl warst.
Ne? Wir waren ja sagen, das war die, böse gesagt, wurde ihr immer Söldnertruppe hinterher geworfen.
Ja, also sagen wir mal so, es war eine bunte Truppe.
Es waren viele Legionäre.
Ja, genau. Ich würde jetzt wirklich tatsächlich, mir fällt jetzt spontan relativ wenig Spieler ein, die ich aus der Truppe so rausziehen würde und sagen würde, das waren richtige Söldner, sondern wir hatten schon auch alle Bock, also so ist es nun nicht. Aber es war, glaube ich, Simon Herold noch, der dritte Torwart von der MT und dann eben Felix und ich. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, das erste Bundesligaspiel war gegen Baling zu Hause, das haben wir 35-32 verloren, da habe ich, glaube ich, die letzten zwei Minuten noch gespielt, als das Ding schon durch war. Und dann hatten wir die Woche drauf das Heimspiel gegen Gummersbach und die waren damals noch gespickt mit absoluten Top-Leuten, 2009, jeder kann sich erinnern, da waren richtig geile Leute, Stojanovic im Tor und Sigurdsson auf links außen und weiß der Geier wer noch. Und da bin ich in der 45.
Waren wir auch noch in Europa aktiv, ne?
Ja, richtig, da waren richtig geile Jungs. Ich glaube sogar Adrian Pfahl und so, die waren alle da.
Ich will mir jetzt, mit dem der später dann in Göppingen der
Richtig,
die Position
genau,
geteilt hast, ne?
Zimmerkollege,
Ja.
genau. Jedenfalls ist das so, dass ich dann in der 45. eingewechselt wurde und bin dann zweimal zum Kreuzen gezogen worden und sich mit einer nassen, nervösen Hand ist der mir zweimal in den Winkel oben reingerutscht und die Leute sind völlig ausgerastet, dass da ein deutscher Spieler endlich in Melsungen ist und der kann tatsächlich auch noch aufs Tor werfen. Das
Ja.
haben die so gefeiert und ich weiß noch, wir sind danach in die Stadt gegangen, Samstagabend. Wir haben dann gegen Gummersbach tatsächlich zu Hause gewonnen und sind dann in die Stadt gegangen. Alle meine Freunde sind von Freiburg hergefahren. Und wir haben uns
Ach,
dann
geil.
natürlich dann, ne, ordentlich, wie sagt man, den Helm lackiert, Samstagabend und am Montag und am Montagmorgen rief die heißgeliebte Frau Barbara Braun-Lüdecke an, jeder kennt sie, die gute Seele des Vereins.
Ja,
Und ich
ja.
dachte, ach du Scheiße, was hat sie denn jetzt rausbekommen, was da noch Samstagabend passiert ist und was ist da eigentlich passiert? Ja. Und sie fragte mich, Mensch, könntest du heute Mittag auf die Geschäftsstelle kommen? Sag ich, Barbara, ist doch klar, ist doch kein Thema. Komm, ich bin nicht nachmittags darüber gelaufen und saß dann bei ihrem Büro und dann sagt sie, Mensch, die Leute hier sind so begeistert und du hast hier jetzt eigentlich hier erst vor 2 Wochen einen 1,5-Jahres-Vertrag unterschrieben, wir würden gerne aber nochmal 2 Jahre verlängern. Und mir ist erstmal das Herz in die
Oha.
Hose gerutscht, weil ich dachte so, oh mein Gott, hat die irgendwie mitbekommen, dass wir bis morgens irgendwie da durchgetanzt haben. Ja, also dann, das hat einfach von Anfang an irgendwie gepasst und ich war echt extrem dort. Ich habe die Liebe meines Lebens in Melsungen kennengelernt und ich habe eine
Ja.
wahnsinnige enge Verbindung zu der Stadt Melsungen und habe sehr viele Freunde noch nach wie vor dort. Und leide auch seit vielen Jahren schon sehr mit dem Verein.
Ja, oh, das ist jetzt ein weites Feld, können wir vielleicht auch gleich aufmachen, aber ich habe mir pur die Zahlen mal angeguckt. In der Saison kam aber ja auch nicht viel weiter mehr dazu, oder? An Toren und
Ja.
Spielzeit.
Ja, weil ich habe mir ja dann irgendwie, glaube ich, 3 oder 4 Wochen später haben wir dann in Kiel gespielt und dort habe ich dann zum ersten Mal zu spüren bekommen, dass es besser gewesen wäre. Wir hätten den Training damals schon ein bisschen professioneller Krafttraining betrieben. Da hat mich Nikola Karabatic nach 10 Minuten aus der Luft geholt und ich bin auf meine Hand gefallen, habe mir dann das Kranbein gebrochen und war dann erstmal 6 Wochen wieder raus. Also da habe ich dann schon gemerkt, okay, da fehlt dir dann körperlich schon noch ein bisschen.
Ja, und sag mal, das finde ich jetzt sehr spannend, weil du sagst, also du kommst da reingeschossen nach Melsungen, musst du erstmal gucken, wo liegt das, trägst erstmal zu einem großen Sieg bei und verlängerst direkt den Vertrag. War das aber so, ich weiß nicht, sagt man dann, boah, Leute, sollen wir nicht mehr erstmal abwarten, wie sich das weiterentwickelt? Oder hast du dich direkt geehrt gefühlt und hast gesagt, ja klar, ich schätze mal, das wurde ja dann auch wahrscheinlich finanziell eher besser dotiert, wenn man so lange unterschreibt direkt. Ich weiß nicht, wie geht man um als so junger Kerl mit so einer Situation?
Ja, viele würden jetzt sagen, Jugendlicher Leichtsinn und gibt relativ wenige Argumente, die da dagegen sprechen. Insgesamt weiß ich, habe ich mir, ich weiß nicht, ich habe mich einfach wohlgefühlt. Vielleicht hatte ich auch noch Adrenalin vom Samstagabend mit. Also nee, ich haben ja auch nicht an dem Montag direkt schon alles ausverhandelt, aber es war halt so, das ist natürlich auch immer eine Art Wertschätzung. Ich hatte das Gefühl, einfach extrem wertgeschätzt zu werden. Ich habe natürlich
Total.
auch die Reaktion mitbekommen nach diesem Spiel und habe mich ja schon so auch ein bisschen, das hört sich jetzt total dumm an, ja, weil es natürlich total weit davon entfernt ist. Aber ich habe mich irgendwie in der Situation gesehen, verpflichtet zu sein, stellvertretend für alle Melsung-Anhänger, eben halt diese deutsche Fahne hochzuhängen. Das hört sich total bescheuert an. Aber ich weiß nicht, das hat irgendwie alles so gepasst. Felix war dann auch da, irgendwie mein Kumpel so aus der Heimat. Und ja, weiß nicht. Das natürlich, klar, war es dann natürlich auch noch besser dotiert, aber das war jetzt eigentlich ehrlicherweise jetzt nicht der primäre Grund. Ich war damals, glaube ich, 21 oder so. Also das war nicht der Fakt Nummer eins, aber ja, ich habe mich da wohlgefühlt und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich wusste dann im Edeka in Melsungen auch schon nach ein paar Wochen, wo dann das Waschmittel steht und welches Waschmittel meine Mutter mir aufgeschrieben hat zu kaufen. Da wollte ich
Na
jetzt.
gut, da hätte ich auch erstmal 4 Jahre verlängert, wenn ich schon
So.
weiß, wo das Waschmittel steht.
Richtig, ich wollte dann nicht schon wieder mich komplett neu angewöhnen müssen und dann wieder von vorne suchen. Quatsch, natürlich Spaß beiseite. Da hat einfach alles gepasst und ich bin tatsächlich
Sehr
wirklich
cool.
sehr, 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 sehr dankbar und froh über diese Zeit da in Melsungen. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich meine Frau dort kennengelernt habe, war es für mich eine geile Zeit und tatsächlich, natürlich wurde damals auch schon Geld investiert, aber tatsächlich, wir haben es ja auch gar nicht so schlecht gemacht zu der Zeit, ne? Wir wurden da mal Achter, Neunter, Zehnter oder so, waren immer so im gesicherten Mittelfeld mehr oder weniger. Deswegen, das war alles okay.
Und dann so die weiteren Jahre, du hast schon gesagt, du hast deine Frau dort kennengelernt. Wie war, also ging das alles für dich persönlich einen guten Weg? Weil 2012 bist du ja dann in einer ganz anderen Rolle nochmal nach Lübbecke gegangen, ne?
Ja. Ja, das ist in der Tat so. Ich habe das schon bei dem einen oder anderen Podcast oder Interview mal auch verraten. Also insgesamt war es schon so, ja, wir haben ja dann Vasilakis von Magdeburg verpflichtet, den anderen halb rechten und dann auch ein super Spieler. Und irgendwie habe ich auch selbst, bin ich auch selbstkritisch genug, irgendwann den Fokus so ein bisschen verloren, beziehungsweise so ein bisschen mit Anfang 20, wenn man dann vielleicht nicht so viel spielt und dann ja, holt man sich vielleicht die Bestätigung irgendwo anders. Vor allem, also da will ich jetzt, ne, also man ist dann, ne, unser Podcast heißt dritte Halbzeit, ne? Da mache ich auch keinen Hehl draus. Ich war Anfang 20, wir waren viele, viele Jungs, die unverheiratet waren, die irgendwie jung deutsch waren, talentiert. Und wir wollten halt abends auch mal was erleben in Kassel. Ist auch eine Studentenstadt. Und ich muss schon sagen, ich habe tatsächlich dann auch ein bisschen den Fokus verloren. Da bin ich auch selbstkritisch mit mir selber genug. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein Vater kam mal dann eben Saison 11, 12 zu einem Heimspiel. Meine Eltern waren ja viel da und hat dann irgendwann zu mir gesagt, mein Sohn, weiß ich noch ganz genau wie heute, wenn du jetzt nichts an der Situation veränderst, kann ich dir versprechen, ist in spätestens 2 Jahre deine Profikarriere Geschichte. Und das war irgendwie so ein Punkt, wo ich gemeint habe, ja, vielleicht hat er recht, ne? Und dann brauchte ich einfach diese Veränderung. Und deswegen habe ich dann die MT auch gebeten, ob ich ein Jahr früher aus dem Vertrag raus kann, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich brauche einen Turnaround, einen Switch. Und habe mir dann bewusst auch den TuS Nellestedt-Lübbecke rausgesucht, weil zum einen hatten die eine sehr gute Mannschaft zusammen mit tollen Spielern und zum anderen war es natürlich rein geografisch natürlich auch ein bisschen ländlicher, als jetzt vielleicht, also ich hatte ja damals, war ja damals, gab ja auch andere Anfragen aus dem höheren Tabellendrittel, aber ich wollte einfach einen Schritt zurück machen und dort mich mal auf das fokussieren, für was ich eigentlich bezahlt werde. Und das hat mir tatsächlich einen großen Push gegeben.
Siehst du, das ist mein Vorteil. Ich werde vor allem für die dritte Halbzeit immer bezahlt. Da bin ich
Siehst
besonders stark. So.
du, deswegen habe ich jetzt einen Podcast gestartet, in der Hoffnung, dass ich irgendwann auch mal in so eine Situation komme.
Ich habe ganz früh meine ganze Handballerkarriere in Anführungszeichen weggeschmissen. Mir hat das leider nie jemand gesagt, wenn ich so weitermache, dass das dann nichts mehr wird. Nein, Spaß beiseite. Lübbecke dann, ja, du hast schon gesagt, ganz anderes Umfeld. Und vor allem da warst du dann, kann man sagen, da bist du so richtig zum, ja, endgültig zum nicht nur Bundesliga-Stammspieler, sondern zum Bringer geworden, so nenne ich es jetzt mal.
Ja, absolut. Also die erste Saison unter Gennady Kaleppo habe ich schon relativ viel Einsatzzeiten bekommen, obwohl wir damals noch einen schwedischen Spieler hatten mit Christian Svensson, der auch wirklich ein super Spieler war. Und dann kam ja Dirk Beuchler und das war schon einer, der mich natürlich auch nochmal körperlich auf ein ganz anderes Level gebracht hat, was so Kondition und Kraftbereich auch anging. Ich habe in Lübbecke auch teilweise in Samstag-Bundesliga-Wochen 4 bis 5 Mal Krafttraining gemacht. Ja, also wo du heute denkst, sag mal, bist du eigentlich wahnsinnig? Aber damals irgendwie habe ich dann einfach irgendwann dieses Krafttraining für mich entdeckt und das war tatsächlich auch für mich ein absoluter Gamechanger, weil groß war ich schon immer, aber mir hat es halt auch echt extrem dann auch an Power gefehlt und an Kraft. Deswegen, ich war ja auch, ne, zu der Zeit in der Abwehr wie so eine Bohnenstange, die konnte man einfach mal kurz irgendwie zur Seite stellen und dann aufs Tor werfen. Ja, das musste ich ja dann auch erstmal lernen. Ne? Also da gehört ja auch ein bisschen körperliche Robustheit mit dazu und das habe ich dort halt alles mitbekommen und Dirk hat mich schon sehr, sehr krass gefordert, aber halt eben auch gefördert und unter ihm bin ich ja dann auch zum Nationalspieler geworden und ja, glaube ich, zum Top 25 der Torschützenliste. Ich glaube, ich war unter den Top 5 der Feldtorschützen in der einen Saison. Das
Gut
ist, sind wir
geballert
auch,
von halb
ja, da sind wir
rechts.
halt auch wieder beim Thema Vertrauen, klar, aber das ist halt auch ja, Thema Fokus war da schon, spielt da schon eine große Rolle und den habe ich halt beim TuS Nellestedt-Lübbecke schon echt sehr für mich gefunden, ja.
Apropos, weil es mir wird neulich, das ist jetzt ein kompletter Zufall, was mir neulich kam, Dirk Beuchler war ja noch Gummersbach-Trainer in der Zeit, wo das mit Sky damals losging. Ich erinnere mich noch seine ersten paar, also meine ersten paar Gummersbach-Spiele, da war er an der Seitenlinie. Ich weiß, ist er eigentlich noch im Handball irgendwo oder hat er sich komplett, also doof gefragt, was macht Dirk Beuchler eigentlich gerade? Weißt du das?
Ja, der hat jetzt, ist es, glaube ich, Bereichsleiter für die Deutsche Vermögensagentur. Hier unbezahlte Werbung an dieser Stelle, wie man das ja immer so
die
sagt.
DVAG, da wird sich Sky freuen.
Genau, ja, prima, wunderbar. Einen schönen Gruß.
Ah, okay,
Unbekannterweise,
da ist
ja,
er
genau.
inzwischen. Okay. Sehr gut,
richtig.
Okay. Also der ist
so.
Aus
der
dem
wollte
Handball
halt,
raus
der,
und inzwischen.
Ja, nee, der ist halt dort in der Region Ostwestfalen, hat sehr verwurzelt. Seine Frau ist von da, die hat auch einen Sohn und sie selber ist, glaube ich, Lehrerin in Minden und ja, da war das für ihn irgendwann, ja, in Lemgo war er ja vorher auch schon. Dementsprechend hat er ja da auch so ziemlich alles mitgenommen, was da in der Region so geht. Ne? Und
ja,
Gummersbach
ja.
ging da noch einigermaßen zum Pendeln.
Ja, genau, das ist wahrscheinlich so 2 Stunden in Südwesten.
Richtig.
Raus,
richtig,
ne? Genau.
Richtig.
Jens, du hast schon gesagt, ich bin dann Nationalspieler geworden. Du hast 2015 auch eine WM gespielt. War das für dich also Leistungsträger in der Bundesliga, verlässlicher Schütze? Da wusstest du dann, okay, das war richtig, den Schritt zu machen, sich wieder aufs Sportliche zu fokussieren. Was hat dir dann Nationalmannschaft und besonders ein ich hatte das Thema neulich mit Lukas Mertens, war mir gar nicht so klar, aber der hat mir nach seinem ersten WM-Spiel gesagt, für mich war das so, ey Speedy, was hat der alles gespielt? Und er hat gesagt, ey Schmieso, das war mein erstes WM-Spiel, ich war schon ganz schön nervös, fand ich schon nochmal krass. Wie war das für dich? Nicht nur, ja, ich werde jetzt mal eingeladen, mache einen Lehrgang, sondern ich spiele eine WM für Deutschland.
Ja, weiß nicht. Das ist mir, also das Gefühl kann ich ehrlicherweise gerade gar nicht so richtig zurückholen. Ich weiß gar nicht, ob das hört sich jetzt auch so blöd an, ist überhaupt nicht so gemeint, war für mich irgendwie dann gar nicht so außergewöhnlich, vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es vorher schon so gut lief. Also ich wurde ja von Dago Sigurdsson damals eingeladen, auch zum Lehrgang eben nach Island und habe dann dort auf Island meine ersten Länderspiele gemacht und bin dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, das weiß ich noch. Und dann ja, bin ich auch über die Mitte gekommen, habe 4 Buden gemacht und bin jedes Mal zurückgerannt in einem Volltempo, wie ich es, glaube ich, in meinem Leben danach nie wieder geschafft habe, zurück in die Abwehr zu kommen. Und die Jungs saßen alle auf der Bank und haben mich ausgelacht. Ich sage, sag mal, siehst du eigentlich, wie du hier gerade zurückrennst, wie so ein Begaster? Ja? Also ich war da so dermaßen in so einem eigenen Film, das weiß ich noch ganz genau. Und ja, da lief das schon so überragend und ja, auch im Training lief das gut und irgendwie baut man sich ja, also das ist ja auch so, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man als Sportler dann so eine Nominierung bekommt, ich meine, eine breitere Brust kannst du ja nicht kriegen, wie wenn du vom Bundestrainer nominiert wirst, dementsprechend baut man sich ja dann irgendwie auch so ein Panzer und so ein Selbstvertrauen auf, dass man irgendwann so ein Selbstverständnis bekommt, aber klar, die WM an und für sich, was gibt's für Worte, die nur annähernd beschreiben könnten, was es für ein extremes Gefühl ist, für sein Land, für eine Weltmeisterschaft aufzutreten. Und gerade in einem Jahr, wo keiner eigentlich was von uns erwartet hat, als wir die Wildcard bekommen haben, dann auch noch so performen, wie wir es getan haben. Außergewöhnlich, also ja, fehlen mir wirklich irgendwelche Superlative, um das zu beschreiben.
Und dann diese, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warst du 2016 im erweiterten Kader dann, oder?
Ja. Genau, richtig. Ich habe mich dann aber am Finger verletzt, habe so einen Sehnenabriss gehabt im Finger, bin dann da ausgefallen, war dann 2017 auch im Kader und habe die komplette Vorbereitung auch im Winter mitgemacht für die Weltmeisterschaft, glaube ich, in Frankreich damals und ja, bin dann aber kurz vor Abreise aus dem Kader gestrichen worden. Und ja, das war dann eigentlich tatsächlich dann meine Nationalmannschaftskarriere. Aber also ich habe da so einen humorvollen Unterton drin, aber ich muss halt ehrlich sagen, diese Möglichkeit gehabt zu haben, das hätte ich A, damals nie für möglich gehalten und B, bin ich da trotzdem, also was heißt trotzdem, bin ich da super stolz drauf, ja, mein Land
ja, zu Recht. Haben. Und ich meine, wer wird Nationalspieler in seiner...
Ja, oder, und da muss man natürlich, eins darf man auch nicht vergessen, das ist natürlich auf einer Position auch, ne, die du in dieser Generation den einen oder anderen Spieler hattest, der mit links halt auch wusste, wo das Tor steht. Also ich fange mal an, du hattest Holger Klandorf, Christian Zeitz, Steffen Weinhold, Fabian Wiede, Kai Häfner, Michael Müller, weiß gar nicht, ob mir noch einer, also das sind ja jetzt schon 7 Jungs, ne? Also da muss
jetzt keiner dabei, den ich richtig gut finde, aber okay.
Ja, richtig. Ne? Also so, sagen wir mal so mittleres Zweitliganiveau hatten die damals alle schon, ja.
Schon geil, ne? Wir hatten echt, ja, Kai mit seinem Raketenaufstieg damals bei der EM 2016.
Genau.
Bist du da so ein bisschen, ist man...
Überhaupt nicht. Ich weiß schon, was die Frage ist.
Wehmütig? Gar nicht?
Nein, gar nicht. Nein, gar nicht.
Ja, cool.
Nein, überhaupt nicht. Nein, weil ich habe auch das Gefühl, also ich habe irgendwie gelernt über die Zeit, es hat alles irgendwie auch seinen Sinn und seine Berechtigung. Und also jetzt irgendwie irgendwas nachzujammern oder so, das Das bin ich eh nicht. Also ich habe mich mega gefreut mit jedem Einzelnen, der da dabei war. Und wer hätte mir jetzt die Garantie gegeben, retroperspektiv, dass ich auch nominiert worden wäre, wäre ich gesund gewesen. Also diese ganzen Verkettungen an wäre, hätte und wenn, das macht ja eh nicht allzu viel Sinn. Ja. Für unseren Sport war es ein riesen Schritt, von dem ich ja logischerweise dann auch profitiert habe. Also von dem her ist das, bin ich da total fein mit und gönne das, habe das auch jedem gegönnt, der da mit am Start war. Ja, ich habe das immer im Sinne der Sportart gesehen und dementsprechend habe ich immer das Gefühl, es ist immer besser, den Moment zu genießen und die Sachen mitzunehmen, für die man hart arbeitet, wie die Zeit damit zu verschwenden, mit Dingen, die eben nicht eingetreten sind und dann nach irgendwelchen Sachen zu suchen, krampfhaft, da bin ich kein Freund von.
Ja. Jens, jetzt haben wir das große Ding vor der Tür, EM 2024, ist noch ein gutes halbes Jahr. Wie weit siehst du den Weg aktuell, wenn du die Nationalmannschaft anguckst, sowas wie 2016 zu wiederholen? Weil, sei mal ehrlich, ein Titel wäre eine genauso große Sensation wie damals.
Ja, absolut. Ja, wir haben ja, wie gesagt, im Januar diesen Podcast angefangen und dann habe ich mich so selber auch so dermaßen in Rage oder fanatisieren lassen von der Mannschaft und von der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Das war ja außergewöhnlich gut und irgendwie 3 Monate später bei den Länderspielen beim Eurocup habe ich mich dann schon wieder erwischt, den Deutschen raushängen zu lassen und anfangen rumzumosern und zu kritisieren. Ja, das ist ja jetzt das Geile.
Da haben die Dänen uns auch natürlich böse aufgestrichen. Ne?
Absolut, absolut. Ja. Bin ich voll deiner Meinung. Insgesamt ist einfach so, ich glaube schon, dass wir, ne, dieses Thema Turniermannschaft, das ist, ne, aber das fällt ja leider immer, aber das sind wir schon auch und ich glaube schon, dass wir eine gute Rolle spielen können, aber genau wie du sagst, das sind halt einfach Mannschaften, ne, die können halt irgendwie 50 Weltstars irgendwie noch zu Hause lassen und gewinnen dann trotzdem irgendwie gefühlt mit einem Arm auf dem Rücken gebunden gegen alle anderen Mannschaften. Aber wir haben halt irgendwie ein richtig geiles Event vor der Tür und riesen Arenen und eine tolle Nachfrage schon nach Tickets. Deswegen lassen Sie uns einfach genießen und an die Jungs glauben. Ich glaube, jeder, der da dabei sein wird, wird sich da voll reinhauen, wie man das gewohnt ist. Und Hauptsache, wir haben nicht diese elende Diskussion wieder, ob der Handball jetzt den Fußball einholt, weil das habe ich auch in unseren Podcast-Folgen schon gesagt.
Was kann der Fußball vom Handball? Das kann ich dir jetzt schon sagen. Die Artikel werden kommen. Die kommen jedes Jahr auf Wiedervorlage und das sind auch immer die gleichen. Da ist auch nichts Neues
drin. Aber als Prokurist von Sky Deutschland, Schmieso, könntest du ja eigentlich schon mal das Heft
in die Hand nehmen. Als Prokurist, ich sage dir, in dem Laden ist eine Menge möglich, aber so sehr in Schieflage wird Sky niemals kommen, dass ich da als Prokurist auch so, oh Gott,
das
wäre
wirklich... Ich muss sagen, das geht mir so gegen den Zeiger, diese elende Diskussion jedes Jahr, die Jungs müssen sich jetzt irgendwie volksnah präsentieren und bla 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 und sind die Handballer die besseren Fußballer und was weiß ich was. Lass die Handballer Handballer sein, lass die Fußballer Fußballer sein und mal ganz ehrlich, keiner von uns will doch mit den Fußballern tauschen. Also wirklich.
Die Kohle würde ich schon nehmen.
Ja, so, Schmieso. Und das ist nämlich genau mein Punkt. Bei dir ist das Problem, dass du jeden Tag in den Fernseher reinbrüllst, dass dich deswegen halt jeder kennt. Aber ich kann halt auch noch mal abends in die Stadt gehen, kann mal ein Glas Wein trinken irgendwo zum Abendessen und das kann halt kein Fußballer dieser Welt. Ja.
Muss ich dir aber sagen, das kann ich auch sehr gut. Also
ja, das kannst du auch sehr gut?
Ja,
gut.
Ja, da bin ich weit weg von irgendeinem Fußballer, da kannst du dir aber sicher sein. Das ist zum Glück.
Die Leute kennen die schon, aber Fakt ist doch, und das ist halt auch der Punkt, das wurde ja auch schon so oft gefragt, willst du mit einem Fußballer tauschen? Diese Kohle will ich überhaupt nicht haben. Ey, die haben doch kein Privatleben mehr. Das ist doch nicht mehr normal.
So.
Die können doch nichts mehr machen. Mittlerweile macht doch jeder Fußballprofi irgendwie im Sommer Urlaub auf irgendeiner Yacht 3 Wochen und verpisst sich irgendwo, auf gut Deutsch gesagt, auf den Ozean in der Hoffnung, dass er da mal in Ruhe mal irgendwie seinen Sommerurlaub genießen kann. Und selbst da findet sich ein Paparazzi mit einem Weitobjektiv.
Ne?
Richtig, absolut, der auch so ein Boot anmietet und schon irgendwie in Nizza am Hafen schon 3 Wochen vor Saisonende wartet mit der geladenen Kamera im Arm. Also das möchte ich nicht.
Ey, finde ich geil, dass du das mal so cool umreißt, weil ich mir nicht sicher bin, uns ist das sehr bewusst, ich bin mir nicht sicher, ob das allen Leuten immer so bewusst, die hier hören, zuhören wahrscheinlich schon, aber so generell in der Gesellschaft, welchen Preis man für was zahlt, ich finde, das ist ja das im Großen, glaube ich, was du meinst, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? Also ich sage das auch immer so flapsig, ich wäre auch gerne so ein Handballprofi wie du geworden, aber Nein, ich habe nicht annähernd das investiert, ob das überhaupt dann möglich gewesen wäre, ist die Frage. Aber schlicht, was man da rein investiert, was man für einen Preis zahlt an manchen Stellen, das machen sich die Leute, glaube ich, oft nicht bewusst. Ne?
Ja, ich glaube schon, dass die Woche, also ich kann das ganz gut einschätzen, weil ich natürlich auch in Sporting war, in einem großen Fußballverein. Ich glaube schon, dass die Woche, Trainingswoche eines Handballers ein bisschen intensiver ist als die eines Fußballers.
Ja.
Wo ich übrigens komplett fein mit bin, weil ich sehr gerne viel und hart trainiere. Mhm. Aber eben diese Komponente eben, dass sich jeder den ganzen Tag fotografiert und anlabert und dich beim Essen nervt oder keine Ahnung was, das möchte ich nicht haben. Mhm. Und dafür verzichte ich sehr, 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 sehr gerne auf das Geld. Und by the way, wir Handballer haben ja eigentlich den perfekten Sport gewählt, weil wir sind quasi auf diesem engen Weg, gerade noch genau auf der Mitte zwischen eben erkannt werden und trotzdem noch so viel Geld dazu für kriegen, dass wir die Rechnung am Monatsende bezahlen können, weil da gibt es nämlich Sportarten, das habe ich in meiner Zeit bei Frischauf gelernt, wenn wir Dienstag und Donnerstags im Olympiastützpunkt waren, wo du viele Leichtathleten siehst oder so, oder Ruderer oder Kanuten, die halt noch mehr investieren und aber bei Weitem nicht das bekommen, was du bekommst. Dementsprechend fand ich das Interview von Johannes Köller vor ein paar Wochen in der Bildzeitung, glaube ich, ganz gut, als er gesagt hat, ja, er wollte da nicht tauschen, er ist ganz zufrieden mit dem, wie er es hat.
Ja, finde ich eine tolle, tolle Einstellung. Ne? Man kann immer in beide Richtungen gucken. Das ist genau so. Man kann auf die gucken, die noch mehr Geld und Aufmerksamkeit und alles kriegen. Oder man kann genauso gut sehen, die lieben ihren Sport genauso. Und da sind wir schon deutlich weiter mit dem Handball, zum Glück, als viele, viele andere Sportarten. Jens, wenn wir nochmal zurückgehen, so ein bisschen spannende Zeit dann für dich, das Ende in Lübbecke sozusagen. Da war schon klar, wenn es mir richtig zugetragen wurde, ich habe eine überragende Redaktion hier immer im Hintergrund, es war schon klar, du gehst nach Göppingen, aber es kam dann nochmal ein Anruf von Magdeburg und die Zeiten in Lübbecke waren eh ein bisschen schwierig, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Wie war das, dass du dann noch mal kurz nach Magdeburg übergesetzt bist, 2016?
Ja, es gab sehr viele Leute in Nettelstedt oder im Mühlenkreis da in Ostwestfalen, die das nicht so ganz mitbekommen haben. Und ich habe es mal bei einem anderen regionalen Podcast da auch in Ostwestfalen mal die Geschichte erzählt. Das war letzten Endes ziemlich einfach. Wir hatten eine Horror-Hinrunde, haben viele Leistungsträger verloren mit dem TuS Lübbecke und hatten eine Horror-Hinrunde. Ich hatte damals eben schon ein Jahr früher meinen Vertrag bei Frischauf Köpping unterschrieben. Hatte eigentlich rein von den Statistiken eigentlich eine richtig gute Hinrunde, aber logischerweise waren meine Leistungen genauso schwankend wie die von allen anderen auch, weil du natürlich zwangsläufig, wenn du keine Spiele gewinnst, natürlich auch unter fehlendem Selbstvertrauen leidest, und hatte dann im Winter eben, ich weiß noch ganz genau, ich war am Knie verletzt, ich hatte so eine Pantellasehnenentzündung und wir hatten ein Auswärtsspiel nach Weihnachten in Wetzlar, ich bin mit dem Auto nachgefahren und dort rief mich dann irgendeine unbekannte Nummer an, auf dem Weg von Wetzlar dann nach Freiburg. Und da war eben halt der Geschäftsführer vom SC Magdeburg am Telefon. Und ich habe ja echt gedacht, jemand verarscht mich jetzt, ja, weil jetzt ja Winterurpause ist. Irgendeiner von meinen vollverrückten Freunden hat sich irgendwie einen Spaß erlaubt, ja, und ruft mich an. Und dann habe ich gesagt, ob mich gerade jemand auf den Arm nehmen will. Und dann meinte eben Herr Schmidt, nee, dem sei nicht so. Sie bräuchten einen Halbrechten eben, ob ich mir das vorstellen kann. Er hat gesagt, also bei allem Respekt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Sie den besten Torschützen im Winter gehen lassen, wenn wir gerade im Kampf um den Klassenerhalt sind. Ja, sie hätten noch das Final Four offen und im Europapokal seien wir im Viertelfinale, da hätten wir auch noch alle Chancen. Das wäre doch eine Riesenmöglichkeit für mich, eben auch nochmal so ein Final Four zu spielen und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube das einfach nicht, dass das funktionieren wird. Und dann meinte Herr Schmidt eben, ja, er hätte schon mit den Verantwortlichen vom TuS Lübbecke telefoniert, das wäre für sie in Ordnung. Der SC Magdeburg war auch bereit, eine kleine Ablösung zu zahlen noch für das halbe Jahr. Und mit diesem Geld konnte man dann eben Leute wie Manojlovic und Dominikovic noch nachverpflichten im Winter. Mhm. Und hat es dann damals mit Gabor Langer, also auf halb rechts, ganz gut kompensiert, war man der Meinung. Und da war ich schon sehr, sehr überrascht darüber und habe dann diesen Schritt auch so getan. Das war auch alles so abgesprochen, nur leider wurde es dann in der Öffentlichkeit dann doch nicht so wie eigentlich ausgemacht kommuniziert. Und dementsprechend gab es dann den ein oder anderen negativen Nachruf.
Vom Verein aus kommuniziert?
Richtig, also ja, es war ja, letzten Endes ja, einfach so abgesprochen. Der Verein hat da auch einen Mehrwert drin gesehen, weil sie gesagt haben, okay, wir haben Langhans dahinter, der kann das auch halb rechts kompensieren. Wir können aber diese Gehaltseinsparung inklusive dieser kleinen Abfindung oder dieser Ablöse einfach nutzen, um das Geld in andere Teile zu investieren, in guten Mittelmann, eben mit Manojlovic, den man damals geholt hat, und eben Dominikovic vom HSV, den man verpflichtet hat, den Abwehrchef. Und leider ist es dann doch nicht so kommuniziert worden, wie das eigentlich abgesprochen war. Und das war eigentlich so die Geschichte dahinter. Mhm. Dementsprechend war das Ende beim TuS in Lübbecke eigentlich nicht so, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte und eigentlich auch verdient hatte. Und wir beide Seiten das eigentlich verdient hatte, weil ich finde, dass es ein sehr leidenschaftlicher Handballverein ist und ich eine sehr gute Zeit dort hatte.
Ja. Ging ja dann, glaube ich, auch 16 runter, aber 16, 17 direkt wieder hoch, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Richtig.
Ne? Für Lübbecke. Mhm. Ja, und jahrelang hast du sie ja auch mit über 100 Toren, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, in der Liga gehalten. Dann Magdeburg, Pokal gewonnen, der erste Titel unter Benno, wo sich so alles aufgebaut hat, was heute in überragender Art und Weise in viele Titel, aber leider auch bittere Finalniederlagen zuletzt für den SCM sich ergossen hat. In der Champions League haben sie noch die Chancen, sie sind letztes Jahr Meister geworden. Das nahm alles damals so seinen Anfang. Wie war dieses Halbjahr, knappes Halbjahr 2016 für dich in Magdeburg?
Außergewöhnlich. Ich glaube, jeder, der schon mal in Magdeburg in der Handballhalle war, der weiß, was da los ist. Und der Verein hat, glaube ich, über 15 Jahre keinen Titel mehr gewonnen gehabt. Also die Sehnsucht war ja so dermaßen groß, das war spürbar in der ganzen Stadt. Und dann dieses Wochenende natürlich in Hamburg war nicht in Worte zu beschreiben. Eben dann auch mit dem Halbfinalspiel gegen den Bergischer HC, dass wir nur knapp gewinnen konnten. Und dann eben diesen sensationellen Finale gegen Flensburg-Handewitt, in dem wir uns dann den deutschen Handballpokal gesichert haben. Und die Party, das war einfach komplett, komplett verrückt, die ganze Stadt in Ekstase, grün und rot, dann am Dienstagabend irgendwie um 18 Uhr waren über 10.000 Leute auf dem Marktplatz, wo du das Gefühl hast, Mensch, was ist eigentlich mit den Leuten, haben die nicht eigentlich mit Arbeiten zu tun, also das war, da hat man mal gesehen, was der Sport für die Menschen dort bedeutet. Und die Tage waren sehr intensiv danach, kann man sich vorstellen. Da waren natürlich auch gaskranke Typen dabei damals in der Mannschaft. Dario Quenstedt, Matthias Musche, so diese ganzen Konsorten. Da Finn Lemke, Fabian van Olfen, Andreas Rojewski, das sind ja, die wissen schon alle, wie der Kühlschrank aufgeht. Ja, das war einfach grandios. Wir hatten eine mega Zeit und Teil dessen zu sein und natürlich auch diese Möglichkeit zu haben, mit Benno da ein halbes Jahr zu arbeiten, war für mich einfach super lehrreich und war toll.
Wirklich toll.
Cool. Bin sehr stolz, dass ich Teil dieses großartigen Vereins war und auch eben Teil dieser Handballgeschichte dann auch geworden bin. Ja. Mhm. Mhm.
Und dann frisch auf. Das war die Zeit, wo dann auch Sky Handball losging. Da habe ich dich auch intensiver verfolgen können. Dann die frisch auf, ich finde, das ist irgendwie so ein spannender Verein, weil man immer wartet, wann setzen sie es denn mal in der Liga wieder richtig um, weil man ja immer sieht, vielleicht kannst du es mir erklären, was ist denn diese Geschichte mit dem Europapokal? Warum ist Göppingen da gefühlt mit 4 Titeln im letzten Jahrzehnt doch nochmal eine andere Welt als das, was sie in der Bundesliga, bei allem Respekt, also ist jetzt ja nicht so, dass sie da immer rumkrebsen, dieses Jahr vielleicht schon, aber warum ist dieses Europapokal-Ding den letzten aktuell, 2016, 17 hast du ja auch mitgewonnen, warum ist Göppingen da irgendwie nochmal eine andere Macht, als sie es in der Liga sind?
Ja, weiß ich nicht, also gerade dieses 16-17-Ding, das war natürlich auch in Göppingen zu Hause, ich weiß nicht, ob du da was gesehen hast, Bilder davon gesehen hast, also das war komplett, komplett irre, was da los war, was die Leute aus dieser EWS-Arena gemacht haben, war kompletter Wahnsinn, wir waren eigentlich im Finale auch gegen Berlin eigentlich der klare Underdog, aber das war völlig irre. Insgesamt ist schon so, dass man natürlich von ihnen mehr erwartet, weil sie natürlich auch viel Geld investieren und auch tolle Namen haben in ihren Reihen. Aber das haben andere halt auch. Also dieses Problem ist, glaube ich, ein Problem der Liga. Du hast es vorhin ganz schön beschrieben, dass die Liga irgendwie zu voll ist. Da sind so viele geile Mannschaften mit so geilen mit so geilen Spielern. Ich meine, wenn du jetzt Erlangen zum Beispiel siehst, wenn du den Kader siehst, ja, das ist wie mit einem Messer durch eine heiße Margarine. Das geht runter wie Öl, ja. Dann geh doch mal in Leipzig vor, fragst du mal, wie viel Geld sie da investieren jedes Jahr in eine geile Mannschaft, haben eine super Mannschaft. Hannover Burgdorf hat eine geile Mannschaft, die MT, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, da können wir direkt weitergehen, das weiß jeder. Dann eben frisch auf Göpping. Also da sind ja so viele Mannschaften, die den Anspruch stellen, genau da auch reinzustoßen. Aber ja, schaffen es halt nicht. Ich kann mich erinnern, in mein erstes Jahr war das auch so. Wir waren in der Liga überhaupt nicht so wirklich on point und haben es trotzdem dann geschafft, den Europapokal zu gewinnen. Ja, außergewöhnlich. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube schon, dass es gerade speziell in dem Jahr absolut eine Momentum-Geschichte war. Die Jahre vorher war Göpping natürlich auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften vielleicht vielleicht einfach besser. Keine Ahnung. Mhm. Schwierig. Mhm.
Mhm. Insgesamt die 3 Jahre. Göpping ist ja schon, also das gallische Dorf ist ja nur Balingen, aber so ein bisschen was vom gallischen Dorf eins größer hat Göpping ja auch. Ne? Wir haben vorhin darüber geredet, dass der Handball inzwischen eher in den größeren Städten ist. Göpping, das hat noch irgendwie so den Mix, ne, aus großer Klasse, aber doch die Hohenstaufenhalle noch was Urtümliches, EWS Arena heißt es inzwischen.
Ja, insgesamt glaube ich, ist es bei Göpping halt vielleicht eben dann auch der Fakt, dass du natürlich immer noch zum Großeinzugsgebiet Stuttgart so ein bisschen zählst oder zwischen Stuttgart und Ulm. Dementsprechend natürlich bist du industriell ein bisschen besser aufgestellt, hast natürlich tolle Sponsormöglichkeiten, hast eine große Halle, wo du auch gutes Hospitality fahren kannst. Da kannst du natürlich andere Einnahmen auch generieren als jetzt vielleicht ein anderer Verein. Aber ja, außergewöhnlich, ich meine, dieser Verein hat ja so eine Riesenhistorie. Das ist ja, ich meine, jeder in Handball-Deutschland kennt ja Frisch auf Göpping und was dieser Verein eben auch bereit ist, in die Hand zu nehmen, ist schon außergewöhnlich. Und was auch die Fans in der Lage sind, aus dieser EWS-Arena zu machen, ist auch außergewöhnlich. Ja. Aber leider ist es in den letzten Jahren tatsächlich so, da bin ich voll bei dir, dass es halt einfach nicht so konstant klappt. Ich spreche viel mit Tim Kneule darüber, der ist ja wirklich ein Göppinger Urgestein. Dem fehlen manchmal auch so ein bisschen die Worte. Ist einfach Profisport ist manchmal einfach nicht zu erklären. Das ist einfach so. Und da ist Melsungen genauso wie Frisch auf, vielleicht eine Nummer kleiner, ein ähnliches Beispiel.
Ja, genau. Da sind sehr große finanzielle Mittel, aber kannst du es in Kürze sagen? Was glaubst du, fehlt Melsungen, um das Finanzielle auch mal auf die Platte zu bringen?
Ich glaube, Ruhe ist so der erste Punkt. Und das ist Kontinuität, wäre auch mal nicht schlecht. Da haben wir vorhin beim Fußball drüber gesprochen. In den letzten Jahren wurde natürlich auch immer viel diese vakanten Positionen eben dann, ob das in der Mannschaft ist oder halt auch auf dem Trainerposten, immer wieder neu versucht und ausgetauscht. Dann finde ich die Transferpolitik nicht so optimal, wenn man mich fragt.
In welcher Hinsicht?
Ich finde halt, dass Spieler teilweise unter Vertrag genommen werden, die ich jetzt, wenn ich jetzt dort handelnde Person war, wahrscheinlich nicht verpflichtet hätte. Und auf der anderen Seite vielleicht Spieler, die den Verein verlassen haben, wo ich das Gefühl hätte, Mensch, eigentlich gab es gar keinen Grund, dass die jetzt den Verein verlassen. Von außen drauf gesehen, von der Vogelperspektive natürlich auch vielleicht, täusche ich mich da, lass mich gerne eines Besseren belehren von Michael Allendorf und den anderen Leuten. Aber insgesamt kriege ich natürlich auch ein paar Internas mit, dadurch, dass ich sehr, sehr eng verwurzelt bin, auch in der Stadt Melsung. Meine Schwiegermutter ist erste Stadträtin der Stadt Melsung. So, da kriegt man schon das eine oder andere aus innerhalb der Mannschaft eben halt auch mit. Auch viele ehemalige Spieler, mit denen man noch Kontakt hat. Also insgesamt ist, ne, dann hast du mal Ruhe, dann holst du irgendwie 3-4 Siege in Folge oder bist zumindest mal 3-4 Spiele ungeschlagen jetzt die letzten Wochen, dann kommt plötzlich der WhatsApp-Chat von Kleb Kalarasch in die Bild-Zeitung, dann geht das nächste Thema wieder los. Das sind einfach Punkte, die der Mannschaft nicht gut tun und dem Verein nicht gut tun. Und dann glaube ich auch, dass wir von außen, dass die Leute von außen natürlich ein ganz anderes Erwartungsdenken von dem Verein haben. Also wenn du jetzt quasi in Stuttgart ein Spiel gewinnst, dann ist es für eine Mannschaft wie, sagen wir mal, Leipzig oder whatever, die so in der ähnlichen Region sind, ist es ist es ein Erfolg, ist ein gutes Ding, und bei der MT sagst du immer, ja, das musst du ja auch gewinnen mit so einer Mannschaft. Ne? Nee, ja, das ist halt, ja, das ist wirklich so. Ja, ich glaube schon, dass das auch einen Unterschied macht. Ne? Also einen Heimsieg dann gegen Erlangen irgendwie wird dann irgendwie so abgetan, so, ja klar, müssen wir ja auch gewinnen. Mhm. Ja. Aber wenn du halt auswärts in Erlangen mal verlierst, was du halt auch gerne mal gut und gerne mal vorkommen kann, dann ist es halt eine Tragödie. Ne?
Mhm. Wobei sie natürlich wirklich schon, dass selbst wenn man neutral drauf guckt, halten sich positive und negative Erlebnisse irgendwie gefühlt nicht so, nicht mal die Waage, sondern da ist das Negative überwiegt leider seit Jahren schon schwer bei der MT. Jens, machen wir noch ganz schnell, damit ich dich auch nicht noch ewig aufhalte, den kurzen Sprung. Portugal haben wir vorhin schon viel gehört, Balang haben wir geredet. Es fehlt noch das eine Jahr, wo du mal in den hohen Norden gegangen bist. Das kann ja nicht mit Wetter zu tun haben. Dann geht man nicht nach Flensburg und Hamburg, würde ich mal tippen. Wie war das so? Erst Hamburg natürlich mit einer großen Rolle und dann Flensburg, das war verletzungsbedingt, weil's Magnus Rödl leider damals erwischt hat. Das war für dich ja nochmal was, nicht nur geografisch, auch von der Tabellenregion, Flensburg damals Vizemeister geworden. Was ist dir da hängen geblieben aus diesem Jahr 1920?
Ja, da muss man ja ein bisschen ausholen. Ich hatte ja eigentlich zusammen mit Robert Weber, dem All-Time-Scorer vom SC Magdeburg, rechts außen, österreichischer Nationalspieler, Primož Prost, slowenische Torwartlegende von Frischhoff Köpping und Nacho Plaza Jimenez, spanischer Kreisläufer, jetzt beim FC Porto und damals beim SC Magdeburg und auch bei den Füchsen Berlin schon gewesen, zusammen bei St. Ottmar oder Ottmar St. Gallen einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Wir wollten, genau, was richtig Großes aufbauen, und das war halt alles eigentlich schon unter Dach und Fach, und hatten da große Pläne zusammen mit dem Verein, und das ist dann Ende Mai irgendwann in die Brüche gegangen, und dann steht man dann plötzlich da, und anders wie im Fußball ist es halt so, dass die Vereine im Normalfall schon im Winter die vakanten Positionen besetzen beim Handball, und dementsprechend war nicht mehr wirklich viel offen, und da rief mich dann Martin Schwalb an, der meinte dann, Mensch, ich bin hier gerade mit dem Gretsche am Golfen, der hat mir gesagt, du bist wieder frei, wir brauchen noch einen geilen Halbrechner, hast nicht Bock nach Hamburg zu kommen, wir wollen wieder aufsteigen. Da sage ich, ja Mensch, Hamburg, geile Stadt, und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viele andere Pläne, ist natürlich auch schwierig, und dann bin ich zum HSV gegangen, und dann hatte ich eben diesen Anruf im Winter von Mike Machulla, der unbedingt wollte, dass ich dem Verein helfe in dieser schweren Verletzungssituation. Rött, hast du angesprochen, war verletzt. Mhm. Und dazu war Klandorf mit seiner Schulter ja schon ziemlich lädiert und kaputt. Und dann habe ich zu Mike gesagt, du Mike, ich bin mir ehrlicherweise im Moment nicht so sicher, ob ich das leisten kann, weil natürlich der Sprung von der zweiten Liga zum amtierenden deutschen Meister ist natürlich größer könnte er nicht sein. Und ich war dann, er hat zu mir gesagt, sag mal, das ist ja völliger Wahnsinn. Also jeden Spieler, den ich bisher in meinem Leben angerufen habe, der hat sofort gesagt, wann muss ich da sein, wann geht's los? Und du bist der Erste, der sich darüber Gedanken macht, ob er sich das überhaupt zutraut. Ja. Das ist ja, also wie reflektiert kann ein Mensch sein, hat er zu mir gesagt. Dann habe ich zu ihm gesagt, naja, das ist halt einfach so, man macht sich halt Gedanken, und wenn ich das halt will, ich bin immer ein Mensch, wenn ich was mache, dann stehe ich da auch voll hinter. Und dann hat er mich wirklich, ich weiß nicht, wie oft wir telefoniert haben, gesagt, Mensch, jetzt komm doch mal nach Flensburg für 2 Tage, bring deinen Sohn und deine Frau mit, dann trainierst du mal 2, 3 Tage bei uns mit, guckst du dir das mal an, ob das dir das gefällt, und dann entscheiden. Und dann hat er mich tatsächlich zusammen mit Schmeschke irgendwie in 8, 9 Telefonaten überredet, da mal hinzufahren. Und ja, ist eigentlich völlig wirr. Und dann meine Frau hat auch zu mir gesagt, du bist ja so ein Idiot, ja, du trainierst ja jahrelang wie ein Hornochse drauf hin, stellst Ernährung um und nimmst hier Sportpsychologen, den du privat finanzierst, und Athletiktrainer. Und im Sommer, wenn wir eigentlich Urlaub machen, wird das Hotel immer nur nach dem Gym ausgesucht, damit du anständig trainieren kannst. Und jetzt ruft dich der deutsche Meister an und du zweifelst und du sagst, daran, ob nö. Ja, also du musst ja völlig bekloppt sein, hat sie zu mir gesagt. Dann habe ich irgendwann gedacht, naja, vielleicht hat sie gar nicht so Unrecht. Und dann haben wir das eben gemacht, und ja, dann kam eins zum anderen. Und die Zeit war leider durch Corona ziemlich kurz, aber jeder, der die Spiele so ein bisschen verfolgt hat, hatte ich dort tatsächlich eine relativ wichtige Rolle in der Mannschaft auch bekommen, habe da immer meine 20, 25 Minuten Einsatzzeit bekommen, und war natürlich eine Wahnsinnserfahrung, für so einen großen Club zu spielen, mit so tollen Spielern zusammenzuspielen. Und natürlich ist es auch einfacher, wenn du Jim Gottfriedsson auf der Mitte neben dir hast, der sagt dir halt, wann du wo hinlaufen musst, und dann kriegst du nämlich einen Ball und dann wirfst du aufs Tor. Und das hat eigentlich halt auch immer ziemlich gut funktioniert, und war schon eine tolle Erfahrung.
Ja, leider im März, wie du es schon gesagt hast, war dann Schluss, und in dem Jahr gab es dann auch keine Chance. Ihr wart ja in der Meisterschaft dran, ne? Das hätte noch Kiel ist es dann am Ende geworden, aber das war jetzt nicht ausgemacht, dass das auch so geblieben wäre. Ist alles.
Wir hatten ja, genau, wir hatten ja noch das Heimspiel gegen Kiel auch noch vor uns, glaube ich, im April oder Mai. Ne? Also haben dann das letzte Spiel, war dann, glaube ich, Mitte März in Berlin. Das haben wir dann auch noch gewonnen. Damals, als Christopanz noch dort war, der Neuzugang der MTV Hessung.
Dementsprechend. Ja.
Also haben da schon eine richtig geile Serie hingelegt, auch in der Champions League. Ne?
Und ganz skurril. Und ich weiß noch, dass Michael Roth, ewiger Melsungen-Trainer, dann noch kurz in Berlin war. Das vergisst man fast, ne? Weil der kam, war gefühlt 3 Wochen da und dann Corona und wumm, alles. Also, es war eine irre Zeit, die sich aber auch, glaube ich, keiner von uns zurückwünscht. Das war alles, skurril. Da muss ich jetzt aber doch noch einmal ran, auch wenn, eigentlich will ich schnell weiter zur nächsten Rubrik, Jens, aber weil wir ihn gerade hatten. Mike, wie überrascht warst du? Die Ergebnisse zuletzt waren leider sehr bitter aus SG-Sicht, aber er ist dort Meister geworden. Er hat sie in die Champions League geführt. Lange, ich glaube, hätte jeder verstanden, dass man im Sommer mal eine Tiefenanalyse macht und überlegt, ja oder nein. Mich hat das ehrlich aus der kalten Hose erwischt, dass das dann auf einmal so Knall auf Fall ging.
Ja, mich auch. Also mich hat es auch aus der kalten Hose erwischt. Da bin ich als hatte ich ein ähnliches Gefühl wie du. Insgesamt muss man halt sagen, weiß ich nicht, was da jetzt sonst intern noch so war, aber Fakt ist halt auch, also klar, man hatte irgendwie dieses Final Four, wo man das Halbfinale irgendwie so blöd verloren hat und dann auch diese Geschichte mit Granollers, natürlich extrem bitter, auch mit dem finanziellen Background, dass man natürlich auch einen Invest hat, diese Lizenz zu bekommen für das Final Four.
Das eigene Final Four in eigener Halle jetzt leider verpasst, das ist dramatisch gewesen, ja.
Richtig, das ist absolut dramatisch, das beschreibt es ganz gut, aber da sieht man halt mal, wie verrückt der Sport ist, denn vor diesem Final Four in der Champions im DHB-Pokal waren die Jungs halt 19 Spiele ungeschlagen. Und da haben irgendwie alle Spezialisten und Fachmänner und Experten die SG wieder zum Meisterkandidaten gemacht und gesagt, was ist das für eine Wahnsinnsserie? Und 2 Wochen später schmeißen sie den Trainer raus. Ne? Also was da jetzt Wahnsinn. Genau vorgefallen ist, ist schwer einzuschätzen. Aber klar, mich hat es auch sehr überrascht. Ich wünsche mir ehrlich gesagt für den Club nur das Beste und für Mike noch viel mehr, weil es einfach ein geiler Trainer, B, ein super Typ. Ich habe unter ihm in diesen paar Monaten extrem viel gelernt. Ich hoffe, dass sie bis Sommer dann auch einen adäquaten Ersatz finden. Also sie haben jetzt das große Glück, dass Marc Bull da ist, der ein absoluter Fachmann und ein Experte ist und ein toller Co-Trainer ist. Aber auch Marc hat ja die ganze komplette Trainerkarriere unter Mike als Co-Trainer gearbeitet. Deswegen glaube ich, dass sich jetzt am Stil und an der Art des Handballs nicht allzu viel ändern wird unter ihm. Dementsprechend hoffe ich, dass sie da in ruhige Fahrwasser gelangen die nächsten Wochen.
Mhm. Mensch, auch darüber könnten wir noch lange reden. Aber Jens, ich danke dir schon mal sehr für den Teil. Wir machen noch ein ganz kurzes Päuschen. Das waren so viele geile Einblicke. Jetzt kriegst du schnell noch die dritte Rubrik um die Ohren gehauen. Und dann hast du es auch geschafft. Jens, du hast ja beides erlebt. Wo sind die Menschen eigentlich cooler drauf? Im Südwesten Deutschlands, wo du jetzt wieder bist, oder im Südwesten von Europa, wo du 2,5 Jahre warst?
Boah, schwierige Frage. Das kann ja nur eine Fangfrage sein, nach den ganzen tollen Stationen und Möglichkeiten, die ich hatte, Menschen kennenzulernen. Man muss ein bisschen differenzieren und zugleich muss man sagen, dass der südwestliche Deutsche dem Portugiesen wahrscheinlich noch am ehesten kommt, von all denen, die ich so kennenlernen durfte. Weil bei uns schon auch, ne, man sagt ja so, die Toskana Deutschlands, sagen ja viele über den Breisgau. Aber klar, wir haben es vorhin schon mal angeschnitten. In Portugal sind die Menschen einfach noch viel mehr, viel empathischer, sind noch offener. Du kommst irgendwo hin und die Leute sitzen einfach stundenlang an Tischen und unterhalten sich und sind entspannter, was einfach verschiedene Dinge angeht. Und ich bin sehr froh, dass ich da die Möglichkeit hatte, eben auch vieles dort zu lernen, was so Mentalität angeht.
Mir ist übrigens aufgefallen, es kommt gleich noch eine Sprachnachricht, Idiot. Das ist mir auch noch nie passiert.
Aber soll ich dir was sagen? Ja, soll ich dir was sagen zum Thema Sprachnachricht? Als ich diese Anfrage für Hand aufs Herz mit Schmiso bekommen habe, ne, war
Ja.
mein allererster Gedanke gesagt, wenn du da jetzt zusagst, dann könnte es richtig unangenehm werden, weil ich habe so viele vollverrückte Handballer in meinem WhatsApp. Und ich habe ein bisschen Angst, wer da nachher, das könnte schlecht für mich ausgehen. Ja.
Ich habe sie mir vorhin schon angehört in Vorbereitung. Da kommt nichts ganz Böses auf dich zu.
Sehr
Die
gut.
Sorge kann ich dir nehmen. Aber das schließt eigentlich daran ganz schön an. Gibt es irgendwen, mit dem du noch eine Rechnung offen hast, der es verdient hätte, mal reingelegt zu werden?
Boah, warum hast du einen guten Draht zu Guido Kanz oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich dachte jetzt eher so was Richtung, was Mimi Kraus immer so macht, sich irgendwo zu verstecken und die Leute
Ach
zu
so.
erschrecken.
Ja, ich
So.
kenne relativ viele Leute, denen ich das, also ohne gehässig zu sein, aber es gibt viele, ist, sagen wir mal so, ich kenne sehr viele Handballspieler, mit denen ich die Möglichkeit hatte, zusammenzuarbeiten, die zumindest, wenn man sie reinlegen würde, das mit Humor, ähnlich mit Humor
Ja.
nehmen würden, so wie ich. Und dementsprechend, und das habe ich auch so über die Zeit einfach sehr, sehr genossen, dass man einfach tolle Typen kennenlernen darf.
Du bist ja ein großer Influencer. Du hast
Nein.
einen außergewöhnlichen,
Nein, stopp,
einen
stopp, stopp, stopp,
außergewöhnlichen
stopp. Stopp, 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 stopp.
Instagram-Kanal.
Also Leute, wenn ihr richtig geilen Content wollt, macht einen großen Bogen um meine Instagram-Seite. Ich sag's euch, bei mir passiert gar nichts. Ja. Oh Mann,
Aber
ich bin so schlecht.
ach komm jetzt, du hast einen eigenen Hashtag. Das ist das. Kann man, weißt du, auf welchen ich hier hinaus will?
Ja, wahrscheinlich schon. Also, mittlerweile nutze ich den ehrlicherweise nicht mehr. Das war wahrscheinlich locker diese. Kann das sein?
Genau,
Ja,
genau.
das ist leider schon genauso in die Jahre gekommen wie ich selber. Muss man leider sagen. Ja, früher habe ich das ein bisschen ernster genommen mit diesem Social Media, aber für großartigen Content bin ich nicht wirklich bekannt.
Aber
Das steht mal
der
fest.
war so im Sinne von, ey, mach mal locker, oder was sollte das?
Ja, genau. Das war einfach irgendwie so, gerade auch in dieser Zeit in Lübbecke, wo alles so ein bisschen leichtfälliger vonstatten ging, wo natürlich auch ja, sportlich natürlich eine Wahnsinnszeit waren, auch in der Zeit in Köpping noch, ja, wo einfach alles entspannt war, ne? Wo ich noch nicht angefangen habe zu studieren, wo dann der Ernst des Lebens noch nicht so kam, wo ich noch nicht
Okay.
Familienvater war.
Ja, ja,
Ja,
ja.
das war einfach so ein Synonym, so ein bisschen
Ja,
für eben
okay.
für entspannt, die Sachen entspannt
Cool,
nehmen.
cool. Ich habe gehört, du bist bekannt für Flachwitze.
Oh.
Kannst du mir deinen besten schnell rüberschießen?
Oh, ein Flachwitz. Oh, jetzt bringst du mich aber in Bredouille. Ja, ich weiß nicht. Also spontan muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich echt passen. Fällt mir jetzt spontan keiner ein. Ich weiß auch nicht, ob ich so bekannt bin unbedingt für Flachwitze oder für Witze. Ich glaube, insgesamt macht schon relativ viel Sinn, sich mit mir mal an eine Theke zu setzen, weil man einfach immer eine gute Zeit hat, weil ich selber sehr gerne auch lache und Spaß habe und mich selber auch
Oh,
nicht so ernst
das
nehme.
höre ich gerne.
Ja,
Das
genau,
machen wir
Schmiso.
bei meinem nächsten Trip nach Baling. Also wenn du nächstes Jahr noch dort spielen solltest, dann
Ja,
versuchen
da
wir
müssen wir
das
erstmal
mal.
gucken, ob wir eine Theke finden, die dann zu später Stunde noch offen hat. Ansonsten komme ich mal nach München, da habe ich gehört, da sind die
Auch
Gaststätten ein
das
bisschen
sehr,
länger
sehr
offen.
gerne, sehr
Ja.
gerne. Du hast meine Nummer spätestens seit heute. Jederzeit, jederzeit. Ich sitze auch gerne an Theken. Dann gucken wir dann, das wird dann nachgereicht. Da erzählen wir uns irgendeinen Flachwitz, den bringe ich dann irgendwann mal, wenn es soweit war, hier noch unter. Du hast sieben Vereine erlebt, vor allem in der ersten Liga, jetzt auch mal in der zweiten Liga. Welcher wird denn am besten geführt aus deiner Sicht?
Boah, das sind Fragen. Also wirklich, Schmiso.
Jetzt wird es nochmal gemein zum Schluss, ne?
Geführt. Ja, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, keine großartige Überraschung. Also ich meine, das ist natürlich auch immer eine Frage des Budgets. Je mehr Budget du hast, desto mehr Angestellte hast du, desto mehr Leute kümmern sich um dich, desto mehr wird dir abgenommen. Das ist doch keine Frage. Ich glaube nicht, dass es allzu viel Sinn macht, jetzt einen Verein wie den HBW mit der SG Flensburg-Handewitt zu vergleichen. Ich glaube, da trete ich keinem zu nahe. Ich glaube schon, logischerweise, dass sowohl Flensburg als auch Magdeburg natürlich die Stationen waren, die einfach am besten oder am professionellsten geführt wurden. Aber das sind Strukturen, die sind natürlich auch schon ein bisschen länger gewachsen. Aber ansonsten, muss ich sagen, halte ich die Möglichkeit immer nur für tolle Vereine zu spielen, die alle mit Herzblut dabei sind und ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten immer das Beste rausholen.
Sehr diplomatisch sehen wir, dass du das auch kannst. Jens, gibt es für dich denn noch ein Ziel? Gäbe es so irgendwas, wo du sagen wirst, oh, das wäre schön, wenn die nochmal anrufen im Spätherbst meiner Karriere?
Nein, es gibt, also klar, das primäre Ziel ist jetzt erstmal mit dem HBW den Aufstieg zu realisieren. Das ist wirklich, steht ganz, ganz oben auf der Agenda und ansonsten muss ich sagen, gibt es relativ wenig. Ich bin schon sowas von dermaßen eigentlich überperformt, was meine eigene Vorstellungskraft angeht und dem, was ich wirklich in der Lage war, A zu leisten und B aber auch erleben zu dürfen. Das ist ja immer ein Mix aus dem, was man selber investiert und dem, was andere auch einen unterstützen und Möglichkeit geben. Deswegen bin ich einfach sehr, sehr dankbar und sehr, sehr, ja, weiß ich, sehr glücklich, wie das abgelaufen ist. Es gibt relativ wenig, was mich noch glücklicher machen könnte. Ich habe zwei wundervolle, gesunde Kinder, eine tolle Ehefrau und was ziemlich cool wäre, wenn ich meine Uni endlich mal zu Ende bringen würde. Das wäre vielleicht noch so ein Ziel.
Was studierst du denn eigentlich?
Betriebswirtschaftslehre, aber das ist
Ah,
jetzt,
okay, ganz
also
klassisch
das,
gewählt.
da habe ich jetzt das meiste auch hinter mich gebracht. Ist dementsprechend glaube ich, dass ich das jetzt auch noch schaffe. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Das wäre jetzt eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort, aber zwei sozusagen obligatorische Fragen habe ich noch. Du spielst ja auch Start 7, ne? Den Handballmanager. Ich habe gehört, mäßig erfolgreich.
Ja, geht tatsächlich. Also von den Namen her müsste man sagen, sehr, sehr klangvoll. Ich will Tim Kneule da jetzt nicht zu nahe treten, aber ich muss sagen, er ist schon so der Schwächepunkt in meiner Mannschaft im Moment. Das habe ich ihm letztes Wochenende erst wieder aufs Brot geschmiert. Aber also ich habe überragende Außen mit Jakobsen und Hansen von Flensburg. Ich habe
Oh ja.
Reinkind auf halb rechts. Halb links habe ich Stutzke vom BHC und im Tor habe ich Milo Saveljev, der jetzt auch nicht sein absolutes Leistungszenit die letzten Wochen
Ja,
erreicht hat.
und gerade verletzt, ja.
Richtig und gerade noch verletzt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir warten irgendwie alle noch auf den einen oder anderen Topspieler bei uns auf dem Transfermarkt. Aber ansonsten bin ich ein sehr umtriebiger Handballmanager. Das so viel steht mal
Sehr
fest.
schön. Hast du denn einen Tipp, wen man sich holen würde? Wer war dein Glücksgriff bisher?
Also Jakobsen ist schon auf jeden Fall eine Bank,
Ja.
weil er sehr, sehr gute Quoten von außen hat und die 7 Meter wirft. Aber ansonsten ist es jetzt, muss man jetzt auch keinen Hehl draus machen, dass der Tabellenerste bei uns in der Liga halt Kai Smietz auf halb rechts hat. Und wenn
Ja,
du
ja.
halt 12 aus 14 machst, jedes Spiel oder 14 aus 15,
Ja,
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 dann
ja,
wird's halt
ja.
echt. Dann,
Ja.
ja. Also das, Kai Smietz ist wahrscheinlich die Punktebank überhaupt jetzt hier in der
Das glaube
Rückrunde.
ich. Und wer hätte das im Winter gedacht, ne? Also gut, man
Richtig.
durch Oma Magnussons Verletzung konnte man das denken, aber sehr schön. Jens, dann habe ich nur noch ein letztes. Wen würdest du uns als Gast empfehlen? Wen sollten wir mal einladen hier?
Das ist eine gute Frage. Ich muss tatsächlich sagen, und das tue ich jetzt nicht nur aus einem persönlichen Gefallen, oder ich weiß auch gar nicht, ob er sich darüber freuen würde, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele Göppinger Spieler ihr schon hattet, aber tatsächlich wäre Tim Kneule vielleicht echt mal ein interessanter Gesprächspartner, weil er A, ein super reflektierter Typ ist, extrem auf dem Boden geblieben, ein absolutes Obervorbild, was Einsatz und Professionalität angeht. Und der kann euch natürlich die Insights aus Göppingen liefern. Also das wäre vielleicht jemanden, den ich euch echt mit ans Herz legen würde. Ansonsten weiß ich nicht, ob Jim Gottfriedson schon mal bei Hand aufs Herz war.
Nee, nee, stimmt.
Das ist auch ein richtig, richtig geiler Kerl. Oder, wen ich auch richtig geil finde, ist Jepson, Simon Jepson von der HCR Lang.
HCR
Von
Erlangen,
Flensburg
okay.
glaube ich auch.
Ja, der
Sehr,
genau,
sehr,
war ja auch bei der SG, aber
richtig,
genau.
sehr witziger Zeitgenosse. Sehr coolen
Sehr cool.
Humor.
Das
Ja.
sind auch, glaube ich, das sind auch, ich habe jetzt nicht mehr alle im Kopf. Ich meine, inzwischen sind so viele Folgen, wir nähern uns ja so langsam der 100. Folge, dass schon viele vorgeschlagen wurden, aber das sind gute Impulse. Weiß ich auch
Ja,
nicht, ob die
du
Namen
willst ja auch
zumindest alle
jemanden
schon
haben,
mal kamen.
mit wem du eine gute Zeit haben kannst. Und gerade so
So.
mit den dreien, glaube ich, kannst du auch herzhaft lachen. Also.
Super cool. Kommen auf jeden Fall auf die Liste. Freue ich mich. Jens, ich danke dir sehr. Geiles Gespräch von guter Laune bis ein bisschen Geflaxe zu auch ganz ernsten Themen, alles drin. Das macht mir immer am meisten Spaß. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ehrlich, sehr, sehr cool.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und euch danke fürs Zuhören, wie immer. Gerne ein Abo dalassen, gerne eine Bewertung dalassen, am besten 5 Sterne, wenn ihr wollt. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Alles Gute. Ciao, ciao.
Moin Jungs, vorab erstmal wünsche ich euch viel Spaß bei der tollen, netten Runde. Ja, was soll ich zu Jens Schöngardt sagen? Zweifacher Familienpapa, macht einen eigenen Podcast, Handballer. Also der Mann kann ja alles. Der kann wirklich alles. Ja, in Göppingen eine wunderschöne Zeit gehabt, die 2 Jahre. Tolle Spiele zusammen erlebt und tolle Schlachten auch danach zusammengeschlagen. Also wirklich, wirklich feiner Kerl. menschlich, einfach nur Champions League, auf den man sich immer verlassen kann, der das Herz auf der Zunge trägt. Ja, aber mich würde es jetzt noch mal interessieren, wie Jens das fand, das Anschwitzen, die Aktivierung an der Tankstelle in Hannover. Das würde mich dann schon noch mal interessieren, ob er das gut fand vor dem Spiel. Also in diesem Sinne, euch einen schönen Tag noch und bis bald.
Ja, das ist mit Sicherheit eine der Top 3 skurrilsten Geschichten, die ich in meiner Zeit als Handballprofi miterleben durfte. Ich glaube, das ging wirklich viral. Ich glaube, jeder hat dieses Video gesehen, wie wir damals beim Auswärtsspiel mit Frischhoff Köpping gegen Hannover Burgdorf am Vormittag irgendwie, wir hatten ein Hotel direkt an der Messe, da ist irgendwie außer Autobahn und Zubringer nicht wirklich Platz, sich zu bewegen. Und ja, Rolf Brack, Gott hab ihn selig, hat die Idee gehabt, wir laufen rüber zur Aral-Tankstelle. Das war nur ein Katzensprung von dem Hotel entfernt. Und ja, haben da Aktivierung gemacht, haben da die 3-2-1-Abwehr, die Rolf so geliebt hat, einstudiert. Und ja, das war schon ziemlich skurril, wie die Leute uns da alle angeguckt haben. Und ja, teilweise, logischerweise, kann man ja nicht mal übel nehmen, auch über uns gelacht haben, wie wir da rumgerannt sind, wie Falschgeld. Also das war schon sehr abenteuerlich. Aber ja, das ist auch eine weitere witzige Geschichte, die man so in dieser Zeit so erlebt. Und ja, das macht irgendwie den Handball dann auch so aus. Und ja, freue mich sehr über Joscha seine Nachricht, weil es einfach ein richtig feiner Kerl ist. Ich bin auch ehrlicherweise ein bisschen dankbar und froh, dass er doch so eine humane Frage gestellt hat. Ich glaube, das hätte auch weitaus andere Ideen gehabt. Deswegen bin ich dir sehr dankbar, Joscha, dafür. Und ja, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet.